Ja, na also, wenn ich jetzt so weit kommen darf, also ja, vielen, vielen Dank an allen, die das verstehen und die uns unterstützen bei dieser ganzen Sache und vor allem wirklich für dieses gemeinsame Tun im Grunde. Weil wir tun gemeinsam. Wenn ich die Wand anspreche, wird das keinen Effekt haben, wenn ich mir es selber erzähle oder wenn ich es nur der Kamera erzähle. Also das Ganze wächst durch eure Mitarbeit und ganz besonders natürlich durch die Mitarbeit derer, die jetzt so aktiv tätig sind beim Verschriftlichen der Vorträge, die das transkribieren, was ich mir lebhaft vorstellen kann, dass das eine mühsame Arbeit ist. Auch wenn wir mit Softwarehilfe es aufbereiten, aber es ist das einfach vieles muss man manuell korrigieren und das ist sehr, sehr aufwendig. Und das wird dann gegliedert mit Überschriften und so in übersichtliche Portionen. Also damit wird wirklich ein ganz großes Plus dazu erzeugt und ich denke, dass die Sache damit einfach noch zugänglicher gemacht wird. Also ich sehe einfach das Schöne, dass es wirklich ein gemeinsames Tun ist. Es geht ja da nicht um mich oder was der da jetzt irgendwas ausstrahlt, sondern wir tun einfach gemeinsam etwas. Und wenn jeder so ein bisschen was übernimmt oder wer halt kann, wie auch immer, dann ist es einfach toll und dafür einfach vielen, vielen herzlichen Dank. Und so stelle ich mir, ja, danke. Also so stelle ich mir einfach freies Geistesleben vor. Menschen, die aus Begeisterung freiwillig zusammentun, das was Gutes entstehen kann. Und so eine Ahnung davon, eine deutliche Ahnung davon sehe ich hier. Und ich glaube, das ist ausbaufähig. Das ist die Zukunft irgendwo, dass man gemeinsam was tut, ohne dass es gleich Wirtschaft ist oder vom Staat verordnet ist, sondern einfach, wenn man findet, es ist gut, dass das in die Welt kommt. Also das ist meine große Freude, dass das wirklich funktioniert. Das ist schön. Dafür herzlichen Dank. Und jetzt, glaube ich, ist es an der Zeit, in den Vortrag hineinzugehen. Also, meine Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zum 118. Vortrag zur Apokalypse. Also wir haben schon einiges hinter uns und noch einiges vor uns. Und dazu kommt der 16. Wochenspruch. Zu Bergen Geistgeschenk im Innern gebietet strenge mir mein Ahnen, dass reifend Gottesgaben in Seelengründen fruchtend der Selbstheit Früchte bringen. Also es greift das Motiv von vergangener Woche auf. Da ging es ja auch darum, dass wir also eben draußen im Weltenschein, also in der sinnlichen Welt, die uns erscheint, irgendwie dumpf, aber doch zu ahnen beginnen, vielleicht das Geistige, das Seelische, das darinnen webt. Und dass von dort die Kräfte kommen, die uns in unserem Inneren beschenken, so dass wir mal hier wirklich unser irdisches Ich-Bewusstsein entwickeln können. Also diese Gabe verdanken wir alle dem da draußen. Da draußen ist auch unser wirkliches Ich, darüber haben wir oft gesprochen. Aber damit dieses Ich wirklich hier zum Selbstbewusstsein kommen kann, muss man das hier aufnehmen, einmal das kleine Ich-Bewusstsein, das irdische Bewusstsein entfalten und wenn man das hat, dann kann man mit dem wieder hinausgehen in die geistige Welt und dort auch wach bleiben, ganz selbstbewusst wach bleiben. Also das ist ein großer Prozess, der ist nicht in einer Inkarnation abgeschlossen, der ist in vielen Inkarnationen abgeschlossen, aber wir sind jetzt in einer entscheidenden Phase, weil wir eben im Bewusstseins-Seelenzeitalter sind. Und wenn wir ein bisschen, voranpreschen wollen, ein bisschen Vorreiter sein wollen, so vieles uns halt möglich ist, dann ist es einerseits ein stark Entwickeln dieses Ich, dieses irdische Ich-Bewusstsein, aber auch schon den nächsten Schritt ein bisschen anzudeuten, dieses Bewusstsein jetzt hinauszutragen und zu erwachen, ein bisschen anfangen erwachen für das Geistige, das da draußen webt. Und dafür ein bisschen den Weg zu beschreiben und zu bahnen und was alles dabei eine Rolle spielt, ist auch Ziel der ganzen Vorträge. Ihr wisst ja, es ist in Wahrheit ja nicht, es geht nicht nur um die Apokalypse, eine strenge Abhandlung, was steht da drinnen, was bedeutet was, sondern ich versuche immer auch das weitere Umfeld einzubeziehen. Einfach um das Geistige, ja, jedem, der dabei sein will, nahe zu bringen oder es zumindest zu versuchen, eine Anregung zu geben. Und die soll ganz freilassend und offen sein. Es geht eigentlich nur darum, aufmerksam zu machen, da gibt es etwas, das vielleicht wichtig oder interessant sein könnte für unser Leben. Also um nichts anderes geht's hier. Und dann trägt es aber eben auch der Selbstheit Früchte, wenn wir das alles einmal in uns aufnehmen. Das ist so wichtig. Und diese Selbstheit tragen wir eben dann hinaus durch alle Welten. Und Rudolf Steiner schildert es so schön. Also diese neue Form, an das Geistige heranzukommen, unterscheidet sich ganz von der alten Form. Da in vorchristlicher Zeit war alles, was Hellsehen war, auch Einweihung war, hieß es immer, das Ich beiseite stellen. Und man verbindet sich zurück zu der Welt, aus der man gekommen ist. Aber eigentlich wirklich vorwärts kommt man dadurch nicht. Das ist ganz interessant. Rudolf Steiner schildert das ganz deutlich. Es kann jetzt jemand hier hellsichtige Visionen haben von dem, was im Leben nach dem Tod zum Beispiel passiert. Wenn er sie auf alte Weise hat, also aus medialen Fähigkeiten heraus, zum Beispiel aus einem unbewussten alten Hellsehen heraus, so hat das null Bedeutung für sein eigenes nachtodliches Dasein. Null. Also der es einfach irgendwo geschildert kriegt und selbst nicht sieht, aber es gedanklich versteht, was da geschildert wird, der hat mehr davon als der, der es sieht, aber nicht gedanklich durchdringt. Gedanklich durchdringt mit unserem ganz nüchternen, praktischen Erdenverstand. Wenn man das macht, dann bringt man eine Kraft hinüber mit. Eine neue Kraft, die uns dort viel bewusster werden lässt, als wir es jemals vorher sein konnten. Weil auch das Erleben nach dem Tod ist ein ganz großer Unterschied zwischen dem, wie man es früher erlebt hat und wie man es heute erleben kann, wenn man dieses Ich-Bewusstsein mitträgt. Weil das Ich geht ja durch diese Welt durch. Und die Frage ist, wie erlebt man es? In früheren Zeiten hat man sich drüben eben nicht als selbstständiges Wesen in der Art erlebt, wie wir es heute haben können. Nämlich nicht mit dieser Selbstständigkeit und Freiheit, die wir heute in unserem Ich-Bewusstsein entwickeln können. Vor allem nicht diese Freiheit, die drinnen ist. Wir haben uns vielleicht als ja irgendwie engelartige Wesenheit gefühlt, die ja schon sich ihrer Identität in gewisser Weise bewusst ist, aber was sie in ihrem Inneren erlebt, erlebt sie nicht als Ergebnis der eigenen Tätigkeit, sondern als etwas, was uns erfüllt. Und was wir zur Kenntnis nehmen müssen, sozusagen, wie es uns erfüllt. So leben die Engelwesenheiten, die über uns sind. Sie erleben Geisterfüllung. Und gerade dann, wenn sie sich sozusagen auf ihr Inneres, wenn man es jetzt mit Menschen vergleichen möchte, Inneres ist bei einem Engel schwer auszudrücken, weil da gibt es eigentlich kein Innen und Außen. Aber wenn man es vergleichen will mit dem, wenn wir sagen, jetzt mache ich die Augen zu, schaue nicht in die Welt hinaus, sondern ich richte mein Bewusstsein auf das, was ich im Inneren erlebe, was ich im Inneren erlebe, so ist, wenn der Engel das macht, sich in sein Inneres sozusagen wendet, ist er völlig ausgelöscht und er ist erfüllt von dem, was von oben herunterströmt. Und er ist überhaupt nicht bei sich. Der Engel hat sein Selbstbewusstsein eigentlich nur dadurch, dass er nach außen geht und Taten setzt. Und er sieht die Veränderungen, die in der Welt sind, in der geistigen Welt, in der seelischen Welt, die Veränderungen, die passieren. Und daran entwickelt er sein Selbstbewusstsein. Das ist also ganz anders, als wir. Das wäre so, wie wenn wir jetzt magische Kräfte hätten und uns stark an dem fühlen würden, wie wir äußerlich die Welt verändern. Und uns spüren würden in dem, aha, da ist ein Strauch vor mir, ich sende meine Kraft hinein und plötzlich beginnt er aufzusprießen. Durch meine Kraft, dann fühle ich mich darin. Wir haben ein ganz anderes Bewusstsein, wir schaffen das nicht, überhaupt nicht. Wir können kräftig meditieren und der Busch wird nicht sehr viel tun. Vielleicht über lange Zeit, sicher hat auch unser seelisches, unser geistiges eine wohltuende Wirkung auf die Natur draußen, aber sehr, sehr langfristig. Das würde nicht ausreichen, weil das geht über Jahrzehnte vielleicht, über Jahrhunderte unter Umständen, die Wirkung, dass die dann draußen groß herauskommt. Und also eine ganz andere Art des Bewusstseins. Aber die neue Art des Bewusstseins ist eben die, die wir hier auf Erden jetzt entwickeln, dass wir eben auch gerade, wenn wir uns nach innen wenden, ganz bei uns sein können. Das ist die notwendige Voraussetzung für die Freiheit. Weil sonst würde immer das passieren, dass uns die geistige Welt reichest beschenkt, aber wir können es nur als Gabe nehmen, aber nicht erleben als Eigentätigkeit. Und eben darum ist es besser heute, gar nicht hellsichtig zu sein, aber zu verstehen, was ein vielleicht sogar medialer Hellseher schildert, aber wenn ich das mit Gedanken durchdringe, dann nehme ich etwas Neues mit. Und dann bin ich drüben in der geistigen Welt, wenn ich bin, egal ob nach dem Tod oder wenn dann wirklich später mal auch meine eigene Erlebnisfähigkeit für die geistige Welt aufgeht, dann weiß ich, was dort passiert. Und ich bleibe mir ganz wach selbstbewusst. Also das heißt, unter Umständen hat der Nichtsehende, der aber Geisteswissenschaft gedanklich durchdringt, sehr, sehr viel mehr davon, als der ein medialer Hellseher ist. Für den macht es im Leben nach dem Tod überhaupt keinen Unterschied. Nichts. Er weiß nicht mehr, er kann sich nicht besser orientieren deswegen darüber als vorher. Dass sich besser orientieren können, sich im Zusammenhang eben zu sehen, wie stehe ich zu den ganzen Wesenheiten, die da drinnen sind, dazu muss ich diese Gedankenkraft, diese irdische, ganz praktische Gedankenkraft entwickeln, die zunächst einmal auch total ans Gehirn gebunden ist. So stark, dass wirklich die Gehirntätigkeit fast 1:1 ein Spiegelbild ist der geistigen Tätigkeit, die wir dabei entwickeln. Nicht, dass das Gehirn die Gedanken macht, das ist eher umgekehrt. Indem wir denkend tätig werden, formen wir unser Gehirn bis ins kleinste Detail. Ich meine, ja, bis ins kleinste Detail. Wir stehen heute erst am Anfang. Wir ziselieren ein bisschen an der Oberfläche. Wir werden aber immer tiefer dringen. Und überlegt euch nur, in wie vielen Bereichen sind wir wachbewusst und in wie vielen Bereichen nicht. Was wissen wir zum Beispiel darüber, was unsere Verdauung tut? Ja, wenn es einmal irgendwie unpässlich ist, die Verdauung, dann spüren wir irgendwas. Aber was da alles an Prozessen abläuft, durchdringen wir mit unserem Bewusstsein heute überhaupt noch nicht. Im Grunde selbst die gescheitesten und größten Gedanken unserer Zeit sind ein Futzerl. Wie der wienerische Ausdruck, eine Kleinigkeit, eine kleine Winzigkeit von dem, was sich in uns abspielt, damit wir überhaupt leben müssen, nämlich an geistigen Prozessen, die dahinter stehen, die diese Ordnung machen. Allein was in den Ätherkräften, in den Lebenskräften drinnen wirkt, ist so gewaltig. Das sind alle Wissenschaften, die wir jetzt auf Erden haben, alle Bibliotheken, die voll sind. Und sie sind sehr voll. Und wenn ihr das ganze elektronisch Gespeicherte dazu nehmt, das Wissen der Menschheit ist riesengroß, aber es ist, weiß ich nicht einmal ein Promille von dem, viel, viel weniger von dem, was an Weisheit wirklich in uns, in jedem von uns tätig ist, in jedem Moment. Wir könnten nicht eine Sekunde leben, wenn nicht diese Weisheit schon allein im Ätherischen in uns tätig wäre, jeden Augenblick. Wenn das ein Moment versagt, dann ist aus mit uns. Und im Astralischen lebt auch eine große Weisheit, eine noch größere, weil aus der schöpft das Ätherische wieder. Im Grunde im Astralischen, im Kosmischen, im Makrokosmischen, Astral heißt ja eigentlich, dass da die ganzen kosmischen Kräfte drinnen wirken und aus denen wird ein Abbild geschaffen in unserem Ätherleib dann drinnen. Der Astralleib nimmt es auf, übergibt es an den Ätherleib und der wird tätig und formt das jetzt ein, immer wieder dem Physischen, erneuert es dadurch immer wieder. Nach diesen Gesetzmäßigkeiten und da ist eine unerschöpfliche Weisheit geradezu drinnen. Also jedenfalls die ganze Weisheit schon, die unseren Kosmos geschaffen hat, mit der er hereingekommen ist in die Welt. die steckt da drinnen, weil wir sind mit allem astralisch verbunden in Wahrheit. Ich meine, Rudolf Steiner sagt das einmal so ganz schön, damit man ein Bild davon hat, die Aura des Menschen. Nehmen wir mal die astralische Aura, also das ist diese eiförmige Hülle, die man ja hellsichtig sehen kann, wobei sehen wirklich sehr unter Anführungszeichen zu nehmen ist, weil wenn man jetzt denkt, aha, der Hellseher sieht jetzt den Menschen dort und rundherum flimmert es in allen Farben eiförmig und Ding und man wartet ewig darauf, werde ich das jetzt auch sehen? Nein, ich bemühe mich schon 30 Jahre und ich sehe es nicht so. Dann soll er froh sein, weil so schaut es nicht aus. Es ist eine sinnliche, übersetzte Schilderung dessen. Also es flimmert gar nichts. Jedenfalls nicht dem Sinnlichen vergleichbar. Weil nur um es irgendwie halt zu schildern, muss man es in sinnliche Ausdrücke fassen. Und für das Astralische sind gerade Farben, Farbstimmungen das Allergeeignetste. In den Farben leben die ganzen Seelenstimmungen drinnen. Und es gibt Millionen von verschiedenen Farben und Farbnuancen eigentlich, die wir erleben können. Und im Seelischen, von wo sie eigentlich herkommen, weil was sind die Farben als Erlebnis? Es ist nicht der Farbstoff, der irgendwo drauf biegt. Es ist nicht die Farbe, die am Gemälde drauf liegt. Es ist also nicht das Sinnliche eigentlich, sondern es ist das Seelische, was dahinter steckt. Da stecken bestimmte seelische, ja, ich möchte sogar sagen, Begehren. Begierde will ich jetzt gar nicht sagen, das hat so einen negativen Ding, aber es steckt etwas, entweder es dringt etwas seelisch auf mich zu oder es zieht mich etwas seelisch in die Ferne. Und das aber in Hunderttausenden, Millionen verschiedenen Nuancen. Und wenn ich das erlebe, dann erlebe ich die Aura des Menschen zum Beispiel oder die Aura, die durchaus auch einen Baum umgibt oder eine Blume umgibt, namentlich die Blüte. Da überall ist etwas zu erleben. Aber ich muss eigentlich nur feinfühlig genug werden. Ich muss mitfühlend werden mit der Natur, mit den anderen Menschen. Und wenn dieses Mitfühlen bewusst genug wird und frei genug wird von den eigenen Vorlieben, Sympathien, Antipathien, weil die machen es trüb eigentlich. Wenn ich das mache, beginne ich die Aura zu sehen bei anderen Menschen oder um die Pflanzen. Aber wie ist es mit der eigenen Aura? Auf das wollte ich ja eigentlich hinaus. Oder Steiner sagt, ja, die eigene Aura, die sehen wir von innen. Also die andere, von einem anderen Menschen sehen wir von außen sozusagen. Die eigene sehen wir von innen. Und wie groß ist die? Wie erscheint sie uns? Bis an das Ende des Himmels. So groß. Wir haben eigentlich alle die gemeinsame Aura, die so groß ist, aus unserer individuellen Perspektive so groß ist wie der ganze Kosmos. Also bis zum Tiefblau oder Tiefschwarz des Himmels mit den ganzen Sternen, alles das erleben wir. Wir können sagen, die sinnliche Welt, die wir sehen, so ist im Prinzip die nach außen, also die von innen gesehene Aura. So könnte man das sagen. Und dann werdet ihr verstehen, warum es immer heißt, ja, wir kommen uns eigentlich von außen entgegen. Ja, wir sind ja da drinnen. Wir sind da drinnen. Und auch wenn von außen die Aura gesehen so viel kleiner ausschaut, aber inhaltlich gesehen umfasst sie eben den ganzen Makrokosmos. In einer ganz individuellen Form, aber mit vielen Gemeinsamkeiten und Überschneidungen mit anderen Menschen. Also das ist ein gewaltiges Bild. Also wir brauchen jetzt eigentlich nur mal dann schaffen, das umzuwenden, das Bild. Kräftig hinausschauen in die sinnliche Welt und dann das sozusagen im Erleben umzuwenden. Dann sehen wir die andere Seite davon. Ja, und das alles erwerben wir uns aber dadurch, dass wir eben diese Früchte der Selbstheit in uns entwickeln. Und weil dann verstehen wir auch, dann können wir auch wirklich klar erfassen, was wir sehen. Sonst sind wir eigentlich immer wie in einem riesigen Panorama, das uns beseligt und beglückt, aber wir verstehen es eigentlich nicht. Ah, Kacheln groß. Danke. Entschuldigt, ich habe vergessen umzuschalten. Danke. Ja, also jetzt habt ihr meine Aura sozusagen im Großformat vor euch. Ja, also das steckt alles ein bisschen drinnen in diesen Wochensprüchen. Ich meine, ich würde euch fragen, warum die immer so gut zu den Vorträgen passen. Sie passen eben eigentlich immer wieder, wenn man es von der richtigen Seite anschaut. Weil im Grunde könnte man sagen, dieser Gang durch alle Wochensprüche durch ist auch der Gang, den wir seelisch gehen, wenn wir eben in das seelisch-geistige Gebiet hineingehen. Dann gehen wir den ganzen Weg durch, den ganzen Jahreslauf eigentlich durch. Wir müssen dieses haben, uns ganz fest im Inneren zu finden, ganz wach drinnen zu werden, wie es dann ganz besonders in der Weihnachtszeit ist, wirklich zu erleben dann, wie in uns dieses geistige Licht aufleuchtet und wie wir dann langsam dieses Licht wieder hinaustragen können und hinaus ausatmen eigentlich dieses Licht und in die Welt hinaustragen. Und jetzt sind wir schon ein bisschen über den Höhepunkt hinauf in Wahrheit. Also wir beginnen schon wieder was hinein einzuatmen. Im Grunde ist es so, was wir geistig machen, eine Art Lichtatmung. Ein Licht einatmen, ausatmen. Ein geistiges Licht, nicht das äußere Licht. Das geistige Licht einatmen. In der Winterzeit ist es ganz eingeatmet und dann kann es ganz hell in uns brennen. Und jetzt ist die Zeit, wieder loszulassen, hinauszugehen. Weil wenn wir es ganz im Inneren haben, wunderbar, wir sind ganz bei uns, aber nur bei uns. Im Extremfall zunächst einmal ganz nur bei uns, mit dem Großartigen drinnen zu spüren, die Christuskraft da drinnen. Aber die Welt und das Geistige in der Welt draußen ist zunächst einmal verschwunden. Das ist jetzt ganz drin. Wir merken, unser Ich, unser freies Ich, in dem Ich wirkt die Christuskraft, wenn wir es wollen. Sie geht mit uns, sie begleitet uns. Er verlässt uns niemals. Aber von der Welt kriegen wir nichts mit, geistig, in Wahrheit. Und jetzt heißt es wieder hinausgehen, ausatmen dieses Licht und halt schauen, wie sehr verdünnt sich dieses Licht, nicht? Weil im Inneren ist es konzentrierter, ist es sehr hell, dieses Ich, das ist jetzt ganz stark, aber wenn ich jetzt das ausatme, ich, und die Welt um mich herum nimmt mich auf und es ist nur mehr ein Ahnen und ich fange an, mich zu vergessen. Ist aber wieder die Voraussetzung, um dem draußen zu begegnen. In einem Ahnen zunächst, in einem Spüren, in einem, ja, wie soll ich sagen, Empathie entwickeln zu den anderen Menschen, zu den Tieren, zu den Pflanzen, zur ganzen Natur draußen, mitzufühlen mit dem, was draußen ist. Das Fühlen ist was eigentlich Dumpfes. Aber dann es wieder hereinzunehmen, zu durchdringen mit dem wachen Ich-Bewusstsein, das wir in der Winterzeit besonders entwickelt haben. Und das eigentlich in jedem Moment, wenn man jetzt, sagen wir hier, jetzt mitten im Hochsommer geistig wirklich bewusst was erleben will, dann muss man den ganzen Weg durchgehen, den ganzen Jahreskreislauf eigentlich durchgehen. Im Kleinen. Im Kleinen gehen wir es durch. Wir gehen also in die finsterste Nacht hinein, die Außenwelt versinkt, aber unser Ich wacht ganz auf. Dieses durchchristete Ich wacht ganz auf in uns. Und dann wieder hinausgehen. Hinausgehen, sich ganz letztlich verlieren bis an die Peripherie der Welt, dann würde man völlig das Bewusstsein verlieren, aber bevor das ganz der Fall ist, kommt wieder der Einatmungsprozess. Licht einatmen, Licht ausatmen, Farben einatmen, Farben ausatmen. Wir, wenn wir unsere Aura uns bilden um uns herum, atmen wir unser Seelisches aus im Grunde in die Aura hinein. Das ist unser seelischer Atem. Und wir nehmen dann aber auch von draußen die Farben herein. Die, ja, auch durch das Werkzeug der sinnlichen Farben, mit denen gehen die übersinnlichen mit in Wahrheit. Die Farbe als solches ist eigentlich schon was Übersinnliches. Weil die Farbe ist eben nicht der Farbstoff, sie ist auch nicht die Lichtqualität, die man physikalisch messen kann, Wellenlänge so und so. Das ist es alles nicht, sondern das, was an Seelischem mitgeht, an Fühlendem eigentlich mitgeht. Das Licht hat ein Innenleben, es hat ein seelisches Innenleben. Und um dieses seelische Innenleben des Lichtes geht es, nicht um die physikalische Außenseite. Und so sind wir in einem ständigen Licht-Atem-Farb-Atem-Prozess drinnen. Und das ist eine sehr gute Vorbereitung auf die Zukunft. Auf die Zukunft, ja, die vor allem dann sehr relevant ist, erstens einmal im Leben zwischen Tod und neuer Geburt und ganz besonders dann relevant für uns sein wird, wenn wir uns nicht mehr in einem solchen Körper auf Erden inkarnieren. Dann wird die Sprache sich verwandeln. Die Sprache wird sich ganz verwandeln. Sie wird natürlich nicht mehr in äußeren Tönen sein, sondern sie wird primär einmal sein, ein Erklingen von Farben. Ein Erklingen von Farben. Die höheren Hierarchien sprechen in Farben, die sie einatmen und ausatmen und die dann aber auch zu tönen beginnen. Also sie sprechen durch Imaginationen, könnte man sagen, bildhaft in dem Farbigen und durch Inspirationen. Und das lernen wir langsam auch, oder wir sind auf dem Wege, das zu lernen, auch wenn wir es noch gar nicht mitkriegen. Aber wir sind auf dem Weg, uns dazu vorzubereiten. Und eben jetzt Bewusstsein, Seelen, Zeitalter heißt, dass früher oder später in wirklich näherer Zukunft immer mehr Menschen zu solchen Erfahrungen kommen können. Die Menschheit ist über die Schwelle gegangen. Eigentlich heißt das, wir haben bereits die Möglichkeit, im Geistigen bewusst zu leben, wachbewusst im Geistigen zu leben. Dass das noch bei wenigen sich zeigt, ist halt darauf zurückzuführen, dass die Widersacher jetzt im Moment alles dazu tun, um uns das zu verdunkeln. Also das heißt, wir gehen hinaus, wir atmen auch unser Licht aus und unsere Farben aus und draußen wird diese eisige, kalte Schwärze des Arimanischen vorhin um uns gelegt. Da ist es also vorhin diese arimanische Kraft, die uns blind macht dafür. Und wir haben noch nicht genug Kraft, um dieses Arimanische zu durchlichten, zu durchleuchten, zu durchfärben. Das müssen wir erst lernen, weil hell wird es in der geistigen Welt für uns dadurch, dass wir genügend Licht aussenden. Dann können wir die finsterste arimanische Finsternis durchdringen und durch sie durchsehen bis ja, in die geistige Welt hinein, in die Seelenwelt hinein, in verschiedensten Abstufungen. Das würde jetzt zu weit führen, was es da für verschiedene Ebenen gibt. Also das Erste ist einmal, dass man ins Astralische hineinkommt, vom Ätherischen auch was mitkriegt, aber das Ätherisch-Astralische. Wir haben schon mal gesprochen darüber, dass das sich eigentlich überlappt, gewisse Bereiche des Ätherischen und des Astralischen. Sie sind eigentlich dasselbe aus zwei Perspektiven gesehen. Und ja, darin stehen wir drinnen und die Entwicklung wird, wenn wir uns einigermaßen anstrengen, uns nicht einlullen zu lassen von den Widersachern, wird die Entwicklung sehr schnell gehen können. Aber wichtig ist für die Zukunft, dass wir eben sehr wachbewusst dabei sind, mit einer gewissen Einschränkung. Ich habe auch schon vor einiger Zeit angedeutet, es gibt gewisse Fähigkeiten, die mit alten Methoden errungen wurden, die eben darauf beruhen, auf wirklich bestimmten körperlichen Voraussetzungen, die gegeben sind dazu, dass wir an die auf dem, sage ich mal, modernen Weg noch gar nicht herankommen. Also namentlich, was vieles betrifft in Bezug auf hellsichtige Wahrnehmung der Natur. Da gibt es also viele Dinge, die nur mit den alten Fähigkeiten im Moment errungen werden können und wo also etwas ganz Großes wäre, wenn hier Menschen zusammenkommen, die einerseits also ganz stark diesen irdischen Verstand, so geht's ganz bewusst, ganz diesen nüchternen Verstand, diesen trockenen Verstand entwickelt haben und zusammenarbeiten mit Menschen, die vielleicht noch diese medialen Fähigkeiten, diese hellsichtigen Fähigkeiten gegenüber der Natur haben. Wenn sie es nur gedankenlos machen bringt uns für die Zukunft gar nichts. Da können Sie zwar wunderbar schildern, was Sie alles sehen, und es muss aber das ganz klare Verstandesbewusstsein entwickelt sein, um wirklich klar deuten zu können, was bedeuten diese Bilder. Um es hier wirklich fassen zu können. Und unterscheiden zu können, vor allem, was kommt von Widersacher-Einflüssen, was kommt von den regulären Kräften, das ist sehr diffizil, weil natürlich die Widersacherkräfte sich immer in die sehr wohltuenden Bilder fügen. Wenn ein Bild sehr, sehr schön ist im hellsichtigen Erlebnis, kann man mit Sicherheit sagen, dass es irgendein luziferisches oder arimanische Wesenheit ist. Oder beide zusammen, die einander helfen, sich zu tarnen. Also das heißt, das kann durchaus sein, dass dahinter wirklich zum Beispiel eine Engelwesenheit steht. Aber das Bild, das man von ihr hat, ist dann nicht das Korrekte. Und dann sind Missdeutungen also ganz stark da. Und die Widersacherwesenheiten sind Meister darin, sich sozusagen zu, ja, die wirklichen uns zu gut zugetanen Hierarchien zu hüllen in ihre Imaginationen, die wunderschön sind, die uns aber in die Irre leiten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt Hochsommerzeit, wir hatten Johanni hinter uns, Uriel-Imagination, also wenn man den Uriel erlebt, und der so wichtig eigentlich für uns ist, weil er uns hilft, also unsere Fehler zu erkennen, unsere Fehler, die wir wirklich in Taten auch umgesetzt haben und damit die Erde, naja, sehr belastet haben, sagen wir mal so, und die uns helfen jetzt dadurch aber auch Ideen zu bekommen, ja, was muss ich denn tun, um diese Fehler nicht nur zu korrigieren, sondern was Größeres, was Höheres daraus zu machen, eine zukünftige Welt vorzubereiten. Aber dieser Blick des Uriel, den muss man erst einmal aushalten, wenn man den also geistig erleben will. Dann ist das also etwas sehr Strenges und etwas sehr, sehr Unangenehmes. Und wir fühlen uns also so klitzeklein. Und die luziferischen Wesenheiten, aber auch die arimanischen, die dahinter uns sind, die lassen uns so groß fühlen, riesengroß, groß und mächtig. Und das ist nicht gesund, wenn man sozusagen im eigenen Ego eigentlich so groß und mächtig sich fühlt und die guten geistigen Kräfte, also die in die Zukunftsrichtung führen, aber noch so klein sind. Aber ich lasse mich leiten durch das, wie groß ich mich fühle. Und dann bringe ich selbst die kleinen Kräfte, die ich noch habe, in die völlig falsche Richtung, nämlich in die Richtung, die die Widersacher wollen. Und dann sind wir auf dem Weg halt hin, dieses selber uns immer mehr, zunächst einmal im Astralischen, zu verwandeln in dieses Tier mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern. Das sind wir. Das ist das, was aus uns wird. Wir haben diesem Bild schon geglichen in einer gewissen Weise in der atlantischen Zeit. Da ist es veranlagt worden. Ich habe euch das geschildert, wie das zusammenhängt, also dass die 7 Zahl was zu tun hat mit den 7 Verwandlungsformen, aus dem, wie soll ich sagen, aus einer noch sehr tierartigen Gestalt. Der Mensch war niemals wirklich ein Tier, aber astralisch gesehen hat er sehr viel Verwandtschaft damit. Also diese Sphinx-Gestalten, der Stier, der Löwe, der Adler, dann endlich das Menschenantlitz, das sich aber noch in dieser Tiergestalt zeigt. Also das typische Bild der Sphinx, wo alles tierisch dran ist, aber das Antlitz ist menschlich. Und dann gibt's noch Folgen noch in der Atlantis, 3 Formen des schon wirklich Menschlichen, wo sich das Tierische zurückzieht, aber eben noch immer nicht ganz der moderne Mensch ist. Das ist erst die letzte, die 7. Stufe, das ist dann gegen Ende der Atlantis zu, und so geht's dann in unsere Kulturepochen hinein. Und das sind 7 Stufen insgesamt, die wir durchmachen. Das sind die 7 Häupter. Die 7 Häupter sind es, durch die wir durchgegangen sind. Und die letzten Stufen davon, Also die letzten drei Stufen davon haben wir auch das letzte Mal sogar, habe ich es erwähnt wieder, haben wir dann wirklich so ganz im Physischen zugebracht. Ich meine, die atlantische Zeit, da war der Mensch noch viel weniger physisch, als wir es jetzt waren, zumindest so bis zur Mitte und über die Mitte der Atlantis hinaus, war das noch viel, viel weniger physisch und noch viel, viel mehr ätherisch, als es heute ist. Und daher bitte nicht jetzt, ah, der Mensch war ein Löwe oder was, das überhaupt nicht. Im Australischen ist ein Bild, aus dem der heutige Löwe auch geboren ist, so kann man das sagen. Und indem wir dann irgendwann einmal den Löwen ausgeschieden haben, dann haben wir begonnen, wirklich die menschliche Gestalt zu entwickeln. Also eigentlich muss man sagen, wir haben den Löwen ausgeschieden, wie der physisch geworden ist. Wir haben die ganzen Kräfte, die ihn gebildet haben, ausgeschieden. Und das hat uns geholfen, einen Schritt näher dem Menschlichen zu kommen. Und so vorher mit dem Stier und mit dem Adler, der sich abhebt davon, der in die Lüfte schwebt sozusagen. Das war alles die Voraussetzung. Der Adler muss wegfliegen, der Löwe muss herausspringen, die Kuh muss sozusagen nach unten sich wegbilden. Dann war die Chance, dass endlich das Menschenantlitz vortritt. Und in dem Moment, wo das Menschenantlitz hervortritt, dann fängt's an, dass jetzt der Mensch wirklich seine Gestalt bildet. Seine Gestalt bildet durch die verschiedenen Vorformen des Menschen, wo sie halt dann teilweise noch verhärtete Abbilder finden, aber das sind auch alles Ausscheidungsprodukte. Und dann zum Schluss bleibt ja nur einer über, der Homo sapiens. Die ganzen anderen Frühmenschen verschwinden eigentlich mit dem Untergang der Atlantis, spätestens mit dem Untergang der Atlantis. Also das stirbt im Grunde aus. Also das sind diese 7 Stufen und das heißt, schon damals waren wir in gewisser Weise, ja, wenn man es astralisch anschaut, das Tier mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern. Eben 10 Hörner, weil 3 Stufen jeweils doppelt dann sind durch die Geschlechtertrennung als männlich und weiblich. Männlich und weiblich, männlich und weiblich. Vorher hat sich das noch vermischt. Also bis dahin, bis zu der Stufe, wo das Menschenantlitz hervorkommt, ist der Mensch eigentlich noch vollkommen androgyn, in gewisser Weise. Ich werde jetzt sagen, ja, jetzt hat aber der Steiner doch erzählt, schon vorher in der lemurischen Zeit mit dem Sündenfall hat die Geschlechtertrennung stattgefunden. Ja, stattgefunden. Begonnen. 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 Das ist ein ganz, ganz langer Prozess, der sich durchzieht. Mit der lemurischen Zeit fängt es an. Also diese Schilderungen sind, man darf sie nie zu äußerlich und zu physisch nehmen. Ich habe selber am Anfang, als ich diese Sachen von Steiner gelesen habe, mir das völlig falsch vorgestellt. Wenn er das schildert, und er kann es ja nur in sinnlichen Bildern schildern, man sagt, aha, na, wie hat denn der Mensch damals um Gottes Willen ausgeschaut? Da schildert er dann irgendwelche großen Tiere mit einer Laterne auf der Stirn oder was. Ja, wenn man glaubt, dass die so physisch irgendwo aufgetreten wären. Nein, es ist ein seelisches Bild und seelisch ist es eine Realität, aber natürlich nicht physisch. Physisch schaut das ganz anders aus. Was physisch davon da war, waren am Anfang überhaupt die ersten, ja, zuerst überhaupt, ich meine, nicht einmal Einzeller oder sowas, sondern die Erde war lebendig. Die Erde war lebendig. Und dann fängt an, diese einheitliche Lebenssphäre der Erde ein bisschen zu zerbrechen. Es separieren sich, ja, so, man könnte sagen, heute würde man sagen, dass sich Biotope, ökologische Zonen irgendwo herausbilden, die eine gewisse Unabhängigkeit, eine gewisse Eigenständigkeit haben. Riesige Dinge im Wasser vor allem. Riesige Gebiete, die ein eigenes Leben hatten, das zwar natürlich immer an der Peripherie sich begegnet mit dem Leben des anderen und auch durchmischt ein bisschen, aber doch was Eigenständiges hat. Also dann sagt Steiner so schön, die ersten Zellen, wenn man es schon so nennen will, waren riesengroß. Die waren vielleicht groß wie der Bodensee oder noch größer. Also solche Gebiete und genauso fließend in den Grenzen noch wie ein Gewässer. Und aus all dem und aus diesen Strömungen heraus, irgendwann fängt unten etwas, ich möchte sagen, ja, sich mehr mit dem festen Erdelement an zu durchdringen, also in gewisser Weise ein bisschen zu kristallisieren. Und das sind dann die ersten Einzeller, die entstehen. So entsteht es. Und von da an fängt dann die äußere Wissenschaft an zu sagen, aha, da gab es jetzt die ersten Einzeller und dann entstehen die ersten Bakterien, zuerst waren die noch viel primitiver und dann entstehen plötzlich Einzeller mit einem Zellkern drinnen, aha, ja, da kommt das Kopfprinzip jetzt stärker hinein, die ersten haben das Kopfprinzip gar nicht drinnen noch, das ist nämlich der Zellkern dann drinnen, die Bakterien haben keinen Zellkern. Da ist alles noch innerlich wenigstens so wie ein Brei drinnen. Da sind kaum gesonderte Organe drinnen. Es gibt eine gewisse, sehr flüssige Struktur drinnen, die ist aber erst dann geht's auf eine höhere Ebene und da wirkt gestaltend aber schon die ganze Menschenkraft eigentlich drinnen, dass sich die Zelle zu gliedern beginnt in ein Kopfprinzip, in ein Gliedmassenprinzip. Weil diese Einzeller kriegen ja dann auch alle möglichen Geißeln oder was, mit denen sie sich aktiv bewegen können. Und die sind gespeist dann von eigenen, ja, Energiezentralen, könnte man sagen, sprich also von einem Stoffwechselsystem drinnen. Das nennt man heute hochtrabend die sogenannten Mitochondrien, also die drinnen sind. Und dazwischen ist das rhythmische System. Also endoplasmatisches Retikulum, also wer das kennt, wie die Zelle aufgebaut ist und diese Dinge, das ist das mittlere System im Wesentlichen, mit Überschneidungen. Natürlich spielt sich viel von der Atmung auch in den Mitochondrien ab und es überschneidet sich. Also es sind jetzt total getrennte Systeme, sie arbeiten eben zusammen. Aber da wirkt schon drinnen bis in die kleinste Eizelle hinein die Menschenform gestaltend. Da ist die Menschenform schon da, aber äußerlich noch gar nicht. Aber geistig, seelisch ist sie schon da. In der lemurischen Zeit fängt es an. Aber äußerlich noch gar nichts. In der atlantischen Zeit verdichtet sich das zum Ätherischen. Da ist es in den ätherischen Kräften schon stark da und geht dann immer mehr ins Physische hinein. Dauert aber dann noch eine ganze Weile, bis wir endlich in der Gestalt dastehen. Und auf diesem ganzen Weg ist in irgendeiner Form immer dabei dieses Tier mit den sieben Häuptern und den 10 Hörnern. Das könnte man so als Gesamtbild nehmen, namentlich jetzt über die Entwicklung der Atlantis. Da ist dieses Bild schon ganz prägnant da und dann taucht es unter, dann verschwindet es zunächst einmal, dann ist es nicht mehr so sichtbar. Aber in der Zukunft, wenn wir zu stark den Widersacherkräften verfallen, die ja im Übrigen bei dieser ganzen Bildung des Menschen natürlich auch mitgewirkt haben, und unseren wesentlichen Beitrag gegeben haben. Ich meine, wir könnten gar nicht solche Erdenmenschen sein, wenn nicht ganz kräftig auch die Widersacher mitgewirkt hätten, also dass sie uns die Sinne gegeben haben. Dass sie diese Verdichtung der Gestalt uns gebracht haben durch die ahrimanischen Kräfte und so weiter. Und die haben sehr, sehr stark gewirkt. Wir haben einmal darüber gesprochen, dass die Menschenwesenheit, die aus dem Ur-Adam zurückgehalten wurde in der geistigen Welt, wir haben davon gesprochen, dass nicht sozusagen die ganze Adamwesenheit wirklich in die irdische Inkarnation eingegangen ist, sondern dass ein Teil zurückgehalten wurde. Ein Teil zurückgehalten wurde, der nicht der luziferischen Versuchung verfallen ist. Also es ist etwas in diesem Adam sozusagen rein geblieben, völlig unschuldig geblieben, unberührt, unverführt durch die luziferischen Kräfte und alles, was die Folge davon war, die rein geblieben ist, die aber eben eng verbunden ist mit dem, was alles jetzt langsam heruntergegangen ist und sich verkörpert hat auf Erden. Also dieser Adam, dieser Ur-Adam, der Adam Kadmon, der sich dann immer mehr aufgegliedert hat in die einzelnen Menschenwesenheiten, die unten sind. Aber dieser Ur-Adam, kann man sagen, ist zugleich die Urmenschheit als Ganzes, wenn man will. Noch nicht gegliedert in einzelne Individuen. In sich bergend diesen göttlichen Funken, der dadurch entstanden ist, dass die Elohim, die Schöpfergeister unserer Erde, ihr Ich oder ihre Iche hingeopfert haben. Und also alle sieben haben das hingeopfert. Und aus dem ist ein gewaltiger Funke entstanden, der nichts andere, keine andere Fähigkeit hat, als das menschliche Ich zu entzünden. In jedem Menschen. Also darin liegt die Kraft, dass jeder Mensch ein Ich entwickeln kann. Was er daraus macht, liegt dann ganz an ihm. Wir haben jetzt keine der sonstigen Fähigkeiten der Elohim in uns. Wir sind also ganz blank. Wir haben nur die eine Fähigkeit mitbekommen, uns selbst zu schaffen. Als Ich, nicht die Körperhüllen, aber als Ich. Und das Ich besteht darin, ununterbrochen sich selbst zu schaffen. Und das geht immer weiter. Es geht immer weiter, es hat sich aufgeteilt. Immer überall leuchten so kleine Funken auf in jedem Menschen, der in die erste Inkarnation hineingegangen ist, kriegt er sozusagen einen separaten Ich-Funken, der anfängt zu leuchten. Noch schwach, noch sehr verbunden mit dem großen Menschheits-Ich, das aber jetzt das Adam-Ich ist. Aber dieses Adam-Ich, das in die Inkarnation hineingeht und darüber schwebt aber etwas, was zurückgehalten wurde. Ein Teil dieser Adam-Wesenheit, die nicht in die Inkarnationen hineingegangen ist, die nur ein einziges Mal sich auf Erden verkörpert hat, in Form des sogenannten nathanischen Jesus. Also das ist der Jesusknabe, der im Lukas-Evangelium geschildert wird. Also die bekannte Weihnachtsgeschichte mit den Hirten und so weiter. Also nicht die andere Geschichte mit den Magiern oder den Weisen aus dem Morgenland, die kommen, wo der Kindermord und das alles geschildert wird, sondern diese Geschichte vom Lukas-Evangelium mit der Herbergssuche und mit dem allen drinnen. Da, das erste und einzige Mal, inkarniert sich dieser zurückgebliebene Teil der Adamwesenheit auf Erden. Aber vorher, bevor er das tut, verbindet er sich schon mehrmals mit dem Christus. Darüber haben wir gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Vortrag, ihr wisst es vielleicht besser, oder wir werden es finden dann irgendwann in den Transkriptionen, dann kann ich endlich selber nachschauen, in welchem Vortrag habe ich denn darüber gesprochen, weil das weiß ich beim besten Willen nicht mehr. Es ist schon ziemlich lange her, ziemlich am Anfang. Es ist einer der ganz frühen, ich glaube, es ist sogar der sechste. Ich glaube, es ist der sechste Vortrag, weil eine Transkription gerade dazu erstellt wurde, mit einer ganz tollen Gliederung dazu, sehr übersichtlich. Und dort ging es um diese dreimalige Verbindung dieser späteren nathanischen Wesenheit, also diesem zurückgehaltenen Adam-Teil, der sich mit dem Christus verbunden hat, den Christus um Hilfe gerufen hat, weil er gesehen hat, was unten mit der Menschheit passiert. Wenn sie immer mehr in die Fänge der Widersacher kommt und allein schon die Sinne, ja, dass die Sinne ausgebildet wurden, ist gut und wichtig, das sollte sein, aber durch das Luziferische bestand die Gefahr, dass unheimliche Begierden damit verbunden sind. Unheimliche Begierden. Wir hätten nicht irgendeine köstliche Speise oder irgendwas Essbares sehen können, ohne uns gleich also mit voller Begierde darauf zu stürzen. Wir hätten gar keinen Willen entwickeln können, zu sagen, nein, jetzt nicht. Sondern, ja, selbst die Wahrnehmung der Farbe hätte uns verzehrt oder belastet, je nachdem. Sie hätte uns seelisch geradezu ausgesaugt oder sie hätte uns so bedrängt, dass wir es nicht ausgehalten hätten. Also der Mensch wäre seelisch hin und her geworfen worden mit jedem Sinneseindruck, der ihm begegnet ist. Und das wurde eben verhindert dadurch, dass diese zurück gehaltene Adamwesenheit, dieser zurückgehaltene Teil sich mit dem Christus durchdrungen hat, mit der Christuskraft durchdrungen hat und so durch dieses gemeinsame Zusammenwirken des Christus mit dieser späteren nathanischen Wesenheit konnten eben Kräfte unten mobilisiert werden, dass dieser Mensch, die ganze Menschenform, die ganze Menschengestalt eben zumindest von den Ärgsten dieser Begierden freigehalten wurde. Und so ging das weiter. Es wäre mit dem Ernährungssystem, also mit genauso gewesen. Also dass die Verdauung eben von ungeheuren starken Kräften hin und her gepeitscht wurde. Und da erst recht noch stärkere Begierden aufgetaucht werden. Also es ist eine Steigerung und Begierden, die jetzt aber ganz ins Materiell-Stoffliche mit dem Stoffwechsel hineinführen. Und das Dritte wäre gewesen, dass Denken, Fühlen und Wollen sich nicht richtig als drei wirklich zwar miteinander harmonierende, aber doch drei unterschiedliche Kräfte in unserer Seele entwickeln hätten können. Sie wären wild durcheinander getobt, geradezu in uns, und wir hätten einen Gedanken gehabt, der uns dorthin zieht, wir hätten ein Gefühl gehabt, das uns woanders hinführt und einen Willen, der in eine dritte Richtung geht. Wir wären zerrissen geworden, wir hätten nicht Denken, Fühlen und Handeln in irgendeinen Einklang bringen können. Wir hätten Dinge getan, von denen unser Ansatz des Denkens, unser Ansatz des Bewusstseins gesagt, das ist ja gar nicht das, was ich machen will. Manchmal kommt es pathologisch herein bei gewissen Erkrankungen, die es heute noch gibt. Da passiert so etwas, dass das hereinkommt. Das kann es geben. Also gewisse, kann sogar durch Hirnverletzungen oder sowas entstehen, dass die Hand, die rechte Hand zum Beispiel, tut etwas, wo der Mensch selber eigentlich sagt, das will ich gar nicht. Aber die wird selbstständig. Also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Tourette-Syndrom. Also da spielen solche Sachen eine Rolle. Oder wo Menschen plötzlich also zu schimpfen anfangen und das überhaupt nicht wollen, aber sie können es nicht zurückhalten. Und es ist gar kein Anlass dazu, sie schimpfen einfach. Weil ein Teil will das ausleben einfach. Und da ist also bis in die Körperlichkeit halt dann irgendeine kleine Störung drinnen. Das kann man auch vom Bewusstsein her dann gar nicht beherrschen. Aber das wäre Standard gewesen. Alle Menschen wären so geworden, wenn diese ganzen Christusopfer, sozusagen diese Christustaten, nicht passiert wären. Und das ging aber nur dadurch, dass sich der Christus verbunden hat mit dieser Adamwesenheit, die sozusagen den Christus angefleht hat, die eben schon trotz allem etwas von einer Freiheit hatte und diese Freiheit auch vom Christus respektiert wurde. Er hätte es nie von sich aus machen können. Er hätte es nie von sich aus machen können. Das wäre der ganzen Erdentwicklung entgegengelaufen. Er hätte zuschauen müssen, wie das unten immer schlechter wird, und er hätte nicht um der Freiheit der Menschen will nicht eingreifen können. Er hat sich das sozusagen selbst verboten, wenn man so will. Also, aber ganz real verboten, sodass er sich nämlich, das geht gleich so weit, sich die Möglichkeit genommen hat, es überhaupt zu können, selbst wenn er wollte. Das ist so dieser schrittweise Weg, von dem wir schon gesprochen haben, der dahin läuft, dass die Gottheit ihre Allmacht aufgibt. Um der Freiheit des Menschen willen. Das ist der große Weg. Also von der Allmacht Gottes sozusagen ist es ausgegangen und der Weg geht hin letztlich durch diese ganzen Vorstufen, bis dann schließlich das Mysterium von Golgatha kommt, wo der Christus sich dann wirklich auf Erden inkarniert in der Leibeshülle des zu der damaligen Zeit erstmals und zum einzigen Mal verkörperten nathanischen Jesus. Also dieses Teils der Adamwesenheit, die vorher noch nie wirklich auf Erden war, aber immer in Erdennähe gewartet hat und immer ganz eng verbunden war mit der ganzen Menschheit, die sich unten entwickelt. Und die sozusagen unheimlich gelitten hat mit dem, was da durch die Eingriffe der Widersacher schief geht oder aus dem Lot zu geraten scheint. Und darum sich geöffnet hat für diese Christuswesenheit, aus freier Entscheidung heraus, und das gab dem Christus die Möglichkeit einzugreifen, mit Hilfe dieser nathanischen Jesuswesenheit, der späteren nathanischen Jesuswesenheit. Und so geht es durch drei Stufen, die noch im Geistigen, im Übersinnlichen sich abspielen, und dann die letzte große, wirklich, es inkarniert sich der nathanische Jesus, und im 30. Lebensjahr dieses nathanischen Jesus zieht der Geist des Christus in diese Leibeshüllen ein, mit der Jordantaufe. Und das ist auch nur ein Prozess, der sich bis zur Kreuzigung durchzieht und vollendet eben eigentlich im Moment des Todes auf dem Kreuz. Und also so groß ist auch die Tat des Christus, all das mitzumachen, durchzumachen mit der Menschheit, aber eben durchzumachen durch, ja, man, wie soll ich das sagen, durch die Einladung dieses späteren nathanischen Jesus. Ohne dem wäre es nicht gegangen, aber dann ist der Christus bereit, sich mit Haut und Haar zu verbinden, damit bis zu dem Tod auf Golgatha abzusteigen, in das Reich der Widersacher, in die Unterwelt abzusteigen, abgestiegen in das Reich der Toten, abgestiegen in das Reich der Hölle, wenn man so will. Höllenfahrt Christi wird es manchmal durchaus auch genannt. Das gehört dazu, steht ja sogar im christlichen Bekenntnis drinnen, mit Recht drinnen. Und das ist das ganz Entscheidende. Und darum, um diesen ganzen Weg nachzuvollziehen im Inneren, in der Nachfolge Christi zu stehen und weiterzugehen, heißt es, diesen ganzen Weg durchzugehen. Und darum, das ist der Grund, warum wir sind jetzt in der Phase sozusagen des Mysteriums von Golgatha in gewisser Weise für uns. Wir müssen diese Höllenfahrt bis zum untersten Punkt durchmachen, um aus da dann aufzusteigen in die viel, viel höheren Bereiche. Das ist das Wichtige. Also, und wenn wir das nicht bereit sind, da durchzugehen, natürlich mit dem Entwicklungstempo, das uns möglich ist. Anders geht's auch gar nicht. Also wir kommen auch, muss man dazu sagen, nur so tief hinunter, als unsere Ich-Kraft reicht. In schrecklichere Bereiche, wenn man so will, kommen wir nicht. Aus eigener Kraft. Ich meine, es kann passieren natürlich durch den Einfluss der Widersacher, dass wir mehr hinuntergezerrt werden. Aber auch da ist die Gefahr noch nicht so riesig groß. Wir werden langsam hinuntergezogen. Aber eigentlich müsste man das, was die Widersacher tun, um uns hinunterzuziehen, zu sagen, ihr wollt uns da unten haben, hoppla, Kopfsprung, hinunter. Jetzt tauchen wir ganz runter. Ich werde schaut, dass uns nachkommt. Wir tauchen ein, da ich werde springen vom 10 Meter Brett runter und tauche ganz in die Tiefe. Ihr wollt mich Stückel für Stückel runterziehen, nichts da. Ich gehe selber rein und dann sind wir plötzlich frei von dir, dann können sie uns nirgend mehr dorthin ziehen, wo sie wollen und uns dort irgendwo einen Platz als schmackhaft machen, sondern wir untersuchen selber und sehen, dass das ist gar nicht so schmackhaft, das Platzerl. Weil wir selber, also wir müssen eigentlich ihnen immer einen Schritt voraus sein in dem, wo sie uns hinunterziehen wollen. Aber aus freiem Entschluss heraus, aus freiem Willen heraus, mit dem vollen Bewusstsein des Ich, dann zeigen wir ihnen die lange Nase sozusagen. Dann können sie schauen, wie sie uns nachkommen. Und indem wir ihnen das zeigen, wie wir anders dann mit dieser Welt da unten umgehen, als es sonst der Fall wäre, das trägt alles auch zu ihrer Erlösung bei. Und klar ist aber auch jetzt, dass wir jetzt, wenn wir da hinuntertauchen, dann begegnen wir dem Tier wieder. mit den sieben Hörnern und mit den sieben Häuptern, Blödsinn, und den zehn Hörnern. Das bringe ich schon durcheinander. Ist kein Wunder, weil es ist jetzt das Spiegelbild eigentlich dieser atlantischen Zeit, aber jetzt auf ganz andere Weise. Jetzt sehen wir es wirklich im Reich der Unterwelt, im Reich der Widersacher. Und die Widersacher tun alles dazu, uns zu diesem Tier zu machen. Und wir sehen diese Kräfte dort. Wir sehen dort das, was die Widersacher aus uns machen wollen. Also wenn wir das jetzt dieses Bild sehen, sehen wir vor allem einmal, was wollen die aus uns machen? Und dann gilt es darum, das richtig zu deuten. Richtig zu sehen, wie können wir jetzt die Entwicklung sozusagen aus eigener Kraft so umdrehen, dass wir eben nicht dieses Tier werden, sondern dass wir zum reinen Menschentum wirklich finden. Dass wir es in der atlantischen Zeit geschafft haben, also durch die lemurische und atlantische Zeit geschafft haben, doch in menschlicher Gestalt zu erscheinen und nicht in einer schon damals zu diesem Tier verzerrten Form, die ja durchaus also im Australischen sehr, sehr stark angedeutet war, wie es die Widersacher im Sinn hatten. Da konnten wir nur dadurch entgehen, dass uns der Christus sozusagen noch aus der geistigen Welt geholfen hat, mit der Hilfe der nathanischen Jesuswesenheit der späteren. Nur dadurch war es möglich. Aber jetzt müssen wir es schaffen, durch das eigene Ich, in der die Christuskraft genauso wirksam sein kann wie in dem nathanischen Jesus, wenn wir es wollen. Wenn wir es wollen. Genauso kann die Christuskraft in uns wirken, so wie sie damals in der übersinnlichen Welt gewirkt hat, eben durch den nathanischen Jesus, den späteren. Aber das gilt jetzt für jedes einzelne Ich. Also das heißt, ja, das Ideal wäre, dass wir so rein und unschuldig am Ende werden, wie es der nathanische Jesus geblieben ist von Anfang an. Um dort zurückzukommen, stellt euch eine Menschheit vor, von der zumindest der größere Teil diese Reinheit sich erwirbt und damit ja den Sündenfall auflöst, umdreht das Ganze, rückgängig macht. Aber die ganzen Früchte mitnimmt, nämlich dieses vollkommen freie Ich-Bewusstsein. Die Früchte, die ihm entstanden sind aus den Auseinandersetzungen, die Folge halt auch des Sündenfalls waren. Und dann können wir sagen, danke zu den Widersachern. Wir haben gelernt, auch durch euch. Und wir haben ganz Wesentliches gelernt durch euch. Und wir danken euch dafür. Und der Dank besteht nicht in, dass wir sagen, ja, Dankeschön, lieber Luzifer, danke, lieber Ahriman, und ihm die Hand schütteln sozusagen, sondern indem wir wirklich an ihrer Erlösung arbeiten. Das ist der ganz reale Dank, den wir ihnen geben. Dass sie entbunden werden aus ihrer Aufgabe, zu der sie ohne ihres freien Willens im Wesentlichen, bei den Luziferischen ist so halb halb, aber oder Viertel, wie auch immer, aber jedenfalls die Ahrimanischen, namentlich die Asurischen, die sind knallhart abkommandiert worden dazu. Geisterfüllung von oben, du gehst jetzt nach unten und spielst den Widersacher. Weil du bist geeignet dazu. Und eben diese ganze Gruppe dann von ahrimanischen Wesenheiten. Weil sie gewisse Fähigkeiten hatten, die sie dazu prädestinieren. Andere, die oben geblieben sind, halt nicht so stark entwickelt hatten, hatten die besonders stark entwickelten Kräfte, die wirklich mit dem Irdischen, mit dem ganz Irdischen und ins Materielle gehenden zu tun haben. Das haben die anderen, die regelrecht entwickelten Wesenheiten der gleichen Hierarchiestufe eben nicht entwickelt, diese Kräfte. Und damit, selbst wenn sie wollten, wenn sie einen freien Willen gehabt hätten, hätten sie das gesagt, ja, ich melde mich als Widersacher. Es wurden einfach die genommen, die geeignet waren dazu. Wenn ich das jetzt sehr in die menschliche Sprache übersetze, aber das ist es. Und aber der Preis ist für sie sehr hoch, weil sie leiden darunter. Sie leiden unter ihrer Aufgabe. Also ganz besonders die ahrimanischen Mächte und die asurischen Mächte. Über die Asura spricht der Steiner nicht so oft über ihr Leiden, aber bei den ahrimanischen kommt es ganz deutlich heraus, Und da ist so schön auch die Szene im Mysteriendrama, im dritten ist das, wenn ich so richtig im Kopf habe, wo es ins Reich Arimans hineingeht und dann der Dr. Strada, der halt eine der Hauptpersonen dort ist und der so eine gewisse, weil er Techniker ist, Wissenschaftler, Techniker ist, also eine gewisse Nähe halt zu dem arimanischen Element hat, mit dem umgehen kann. Also der kommt aber bewusst an oder halbbewusst in dieses arimanische Reich, sieht eben, kriegt was mit davon, kann das auch mit ins Wachbewusstsein nehmen und er kann nur das eine sagen, dass er Mitleid hat mit ihm. Dass er sieht, welche Schmerzen er leidet. Er kann ihn eigentlich nur bedauern. Also die arimanischen Wesenheiten leiden eigentlich unglaublich. Wenn man wissen will, was Schmerz wirklich bedeutet, dann muss man ins arimanische Reich gehen. Dann lernt man, was das heißt, dass Seelisches so zusammengepresst wird, so eingeschnürt wird, so verfestigt wird. Das ist der eigentliche Schmerz drinnen. Und darin ein gewaltiges Bewusstsein, das aber das alles sprengen möchte. Da drinnen ist eine Ich-Kraft, die das alles sprengen möchte, aber sie ist gefangen. Sie ist gefangen, sie kann nicht. Und das ist diese arimanische Kraft. Weil sie will es also bis ins Physische hinein verdichten im Grunde. Seelisches bis ins Physische verdichten. Ich würde jetzt sagen, ja, geht das überhaupt? Ja, natürlich geht es, weil alles Physische aus dem Seelischen entstanden. Aber das heißt also wirklich im Kerker des Stofflichen gefangen zu sein. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie Elementarwesen leiden darunter, dass sie in das Stoffliche gefangen sind. Und daher, was Rudolf Steiner immer so schildert, welche Wohltat es ist, zum Beispiel, wenn Steine zerschlagen werden. Befreiung dieser elementarischen Wesenheiten. Wenn das harte Gestein zerschmettert wird, dann ist das was Wohltuendes. Weil dann viele dieser Wesenheiten, nicht alle, aber viele dieser Wesenheiten befreit werden und aufblühen geradezu, die da hineingefangen sind. Da sind arimanische Wesenheiten dabei, aber auch nicht arimanische, die mitgehen. Weil dieser ganze Prozess hat mit sich gebracht, dass ja alle möglichen anderen Wesenheiten mit in diesen Strom hineingerissen wurden, in diesen Strudel hineingerissen wurden, mit dem, wie soll ich sagen, die Widersacherkräfte hinuntergestürzt sind. Ich meine, der Dante schildert das ja so schön, dass der Luzifer nennt das halt dann, aber es ist eigentlich vielmehr der Ahriman, der einschlägt in der Erde und dann halt so stark einschlägt, dass er gleich bis zum Erdmittelpunkt durchsaust und auf der Gegenseite wird dann der Läuterungsberg aufgeworfen. Also der schlägt einen riesigen Trichter, das ist der Höllentrichter, und auf der anderen Seite, weil das Material muss irgendwo hin, türmt sich halt der Läuterungsberg auf, so hoch, dass er bis zum Mond praktisch fast reicht. So hoch türmt er sich auf. Ja, das ist eine Versinnlichung dessen, was aber geistig oder seelisch gesehen tatsächlich stattgefunden hat. Im Seelischen, sogar bis ins Ätherische hinein teilweise hat das stattgefunden, so. Also das Bild ist richtig, nur darf man es nicht äußerlich nehmen. Dann wird's abstrus, dann denkt man sich, na, der Dante hat halt noch sehr naiv gedacht. Nein, nein, er hat gar nicht naiv gedacht, sondern er war sich sehr bewusst dieser Dinge und die Schilderungen sind unheimlich präzise, die er macht. Da sind Schätze drinnen zu entdecken, der ganzen göttlichen Komödie. Aber womit fängt's an? Es fängt an damit, Abstieg da hinunter. Abstieg da hinunter bis in den Mittelpunkt, bis in die tiefste Eishöhle hinein. Die Eishöhle ist ein Bild, wo dafür, dass eigentlich vollkommene seelische Erstarrung stattfinden würde, verbunden mit einem unfassbaren Schmerz. Ja, der Schmerz entsteht dadurch, weil das Seelische sich überhaupt nicht entfalten kann. Es will. Da drinnen ist die Ich-Kraft, das Seelische will sich entfalten, es will tun und es kann nicht. Es kann nicht. Diese Erstarrung heißt eigentlich, das Ich verliert die Macht über das Seelische komplett. Es will zwar, es ist der starke Wille im Ich drinnen, mein Seelisches weiterzuentwickeln, zu verändern. Das ist ja die große Aufgabe, die wir haben und mit der wir die Zukunft, das neue Jerusalem vorbereiten, von dem in der Apokalypse die Rede ist. Aber wenn wir so stark den Widersachern verfallen sind, dass wir so wirklich halt bildlich gesprochen in dieser Eishölle stecken, dann will dieses Ich ununterbrochen an das Seelische heran und es verändern, umformen, weiterentwickeln. Und es kann nicht. Das ist der höchste aller Schmerzen, den man sich vorstellen kann. Und das glaubt man gar nicht. Ich meine, man denkt halt, naja, ja, wenn ich mir wirklich wo weh tue oder eine schwere Krankheit habe, das ist schlimm und wenn das mit Schmerzen verbunden ist. Aber dass ich mich nicht entwickle, das hat doch noch keinen so wirklich weh getan. Ich meine, die Menschen, die wenig zur Entwicklung tun, bewusst wenig zur Entwicklung tun, erstens einmal tun alle etwas zur Entwicklung, selbst wenn sie es nicht mitkriegen. Dann werden sie halt ein bisschen äußerlich durch Schicksal hingeohrfeigt dazu, sich zu entwickeln. Und jeder Mensch entwickelt sich, sonst ist er keiner. Aber dort unten ist sozusagen im tiefsten Grund der Hölle, wenn man es so nennen will, wo sich eben die achte Sphäre vorbereitet, heißt Ende jeder Entwicklung. Ende jeder wirklichen Entwicklung. Das Ich verliert die Macht darüber, sein Seelisches in irgendeiner Form weiterzuentwickeln. Und der Schmerz bleibt, wie groß dieses Seelische, mit dem man da hinuntersegelt, auch schon sein mag. Es kann ja sein, man bringt ein großes Seelisches schon mit, aber jetzt aus irgendeinem Grund verbindet man sich halt immer mehr mit den Widersachern bis hin, also dass man den Weg zu den soratischen Mächten nimmt. Jetzt bringt man ein vielleicht schon halbwegs gut entwickeltes Seelisches mit. Und je tiefer ich hinunterkomme, umso weniger kann ich daran weiterentwickeln. Es bleibt, wie es ist. Es bleibt, wie es ist. Und der Weg letztlich des Schwarzmagiers besteht darin, im Grunde ein ganz, ganz reich entwickeltes Seelisches aufzubauen, halt in seinem Sinn entwickeltes. Das ist nicht unbedingt im wohltuenden Sinn entwickelt, weil es also ganz ausgeht auf ein Machtprinzip. Und diese Kraft nimmt er hinunter mit, so viel als möglich. Das ist das Geschenk auch, dass er diesen Widersacherkräften und namentlich dann eben auch den soratischen Wesenheiten bringt. Und wenn er jetzt so eine Art, wie soll ich sagen, düsteres Geist selbst entwickelt hat. Weil Geist selbst entsteht dadurch, dass wir unser Seelisches, unser Astralisches verwandeln, es zu etwas Eigenem machen. Aber das kann man auch auf die schwarze Seite machen. Dann entsteht dadurch eine Art dunkles, finsteres Geist selbst, das also ganz ganz bewusst im Dienst des Egoismus ist. Und das ist eigentlich schon mehr als Egoismus, weil es eben nicht so halb aus dem Unterbewusstsein kommt, ich will das, ich brauche das, ich muss das haben, sondern wo ganz klar ist, ich will die Macht ja möglichst über alles haben. Ich will das und alles andere interessiert mich nicht. Ich schließe mein Seelisches, ich baue mein Seelisches so aus, dass es nur mir selbst dient und der Stärkung meiner Macht dient. Und das ist es, was diese soratischen Wesenheiten wollen von uns. Dass wir das mitbringen. Und nur wenn wir dann unten angekommen sind, also an dem tiefsten Punkt der Hölle, wenn wir es jetzt so nennen wollen, des Abgrundes, der Eishölle im Bilde Dantes, dann ist der Moment gegeben, wenn wir jetzt sozusagen wirklich den freien Entschluss, den letzten freien Entschluss, den wir fassen können, fassen, uns zu verbinden auf immer mit den soratischen Wesenheiten, dann heißt das ab dem Moment kann diese Seelische von uns nicht mehr weiterentwickelt werden. Und daher auch das Bestreben dieser schwarzen Magier, ganz bewusst alles daran zu tun, so viel als an Macht und Kraft hineinzubauen in dieses Seelische, aber grundsätzlich nur eine Kraft, die ja dem Eigennutz dient. Die also nicht etwas hat, wo sie offen wäre für etwas anderes. Also die sozusagen ganz bereit ist, sich einzubringen in diese soratische Welt und dort, je nachdem wie stark entwickelt dieses, wie soll ich sagen, schwarze Geist selbst ist, das man entwickelt hat, wie stark das ist, dadurch, wie groß das ist, davon hängt ab, welche Macht man dann bekommt in der soratischen Welt. Wenn das also was ganz was Starkes ist, dann hat man dort unverlierbar sozusagen diese gewaltige Seelenkraft, die man ausschließlich zum Eigennutz einsetzen kann, die aber jetzt ganz koordiniert vorgeht mit dem Willen der soratischen Wesenheiten, die sich an einer bestimmten Stelle mit absoluter Macht dort einfügt, aber zugleich dient vollkommen dem Willen der soratischen Wesenheiten. Und die soratischen Wesenheiten können dadurch Dinge aber erzielen in ihrer Welt oder Dinge aufbauen, die sie aus sich heraus selbst nicht könnten, sondern die sie jetzt können dadurch, dass Menschen bewusst sich dafür entschieden haben, ein starkes Seelisches aus unserer Welt mitgenommen haben, das ganz präzise so entwickelt haben, dass es sich einfügt in diese soratische Welt als eine, ja, unverzichtbare Kraft, könnte man sagen. Und damit blasen wir und bauen wir auf eigentlich diese soratische Welt. Darum sind sie so interessiert an uns. Also, man darf sich das nicht nur so vorstellen, aha, ja, das verbindet man sich mit den soratischen Wesenheiten und ja, die werden uns halt jetzt ihre Kräfte geben, ja, tun sie schon auch, aber mindestens so viel, was sie uns geben, auch an Möglichkeiten, ist das, was wir in ihr Reich hineinbringen, was sie nicht haben könnten, ohne das menschliche Ich sich mit ihnen, mit ihrer Welt dauerhaft verbinden. Noch ist, wie ihr wisst, das alles nicht entschieden, selbst bei den größten Schwarzmagiern ist es noch nicht entschieden, sondern die Entscheidung fällt erst auf unserer sechsten kosmischen Entwicklungsstufe. Und wir stehen jetzt erst in der vierten drinnen. Danach kommt noch dieses neue Jerusalem nach der Erde, die fünfte Entwicklungsstufe. Und dann kommt die sechste, die sogenannte neue Venus, und dort scheidet sich's dann endgültig. Dort, wenn während dieser sechsten kosmischen Entwicklungsstufe die sechste Lebensstufe und innerhalb dieser sechsten Lebensstufe der sechste Formzustand erreicht ist, wer bis dorthin oder bis zu diesem Moment, also wäre noch die Rückkehr möglich, aber wer dann sagt, nein, ich gehe mit den soratischen Mächten mit, der geht auch mit ihnen. Und er ist dort ein mächtiges Wesen, die meisten zumindest. Ich meine, natürlich, es ist auch unterschiedlich. Es gibt Menschen, die nur ein kleineres, dunkles Geist selbst entwickelt haben, die werden halt kleinere Macht dort haben, kleinere Kräfte dort haben, aber sie werden halt hineingehen auf jeden Fall, kleinere Rädchen sein in dieser soratischen Welt. Und das heißt natürlich also, dass ein Schwarzmagier alles dazu tun muss, die Kräfte des Egoismus zu schüren, so viel es geht. Zugleich aber schöpft, und zwar paradoxerweise bewusst aus dem Ich heraus schöpferisch tätig zu sein, bewusst aus dem Ich heraus aber zu schauen, dass das, was im Seelischen verändert wird, ja nur zum Eigennutz dient. Zum Eigennutz, der aber jetzt, wie soll ich sagen, wie ein Bausteinchen hineinpasst in diese soratische Welt. Und jeder trägt etwas dazu bei. Jeder trägt etwas dazu bei. Es ist wirklich wie so ein Ziegelbau, der entsteht, aus kleineren und größeren Ziegeln. Und jeder Mensch, wenn er wirklich mitgehen will in diese Welt aus freiem Entschluss, wird ein solcher unverzichtbarer Ziegelstein dort sein in der Welt. Wenn einer oder mehrere dieser Ziegelsteine fehlen, dann wird halt die soratische Welt eine etwas labilere werden. Und sie wird nicht diese Vollkommenheit aus der Sicht der soratischen Wesenheiten, nämlich diese, ja, vollkommene, aber starre Ordnung, die sozusagen perfekt ist in gewisser Weise, aber auch nicht mehr verändert werden kann in Wahrheit. Die eben wirklich, da passt am besten dann das Bild für ein Uhrwerk, das perfekt läuft, aber es wird zum Selbstzweck irgendwo, dass dieses Uhrwerk abläuft. Und die Menschen sind halt dann die aktiven Rädchen drinnen, die sich ganz zum Rädchen gemacht haben und die das als ihre Macht ansehen. Ich bin dieses eine Rad, das das macht, und ich bin ein größeres Rad, das 10 andere oder hunderte, tausende, Millionen anderer Räder antreibt. Das bestimmt die Position. Es gibt also größere Rädchen und kleinere Rädchen drinnen. Und es gibt welche, die unmittelbarer die Impulse aus der soratischen Quelle aufnehmen, und andere, die das weitergeben an die nächst kleineren Rädchen und so weiter und so weiter. Und unten irgendwo sind halt dann die ganz kleinen Rädchen. Das ist das Bild also dieser sogenannten achten Sphäre. Das ist das Ideal, das diese soratischen Wesenheiten haben. Aber das Interessante ist eben die regulären Widersacherwesenheiten arbeiten zwar diesen soratischen Genossen durchaus in die Hand, aber sie haben eigentlich in Wahrheit von sich aus nicht die geringste Intention, in ihr Reich einzugehen und dort zu bleiben. Weil irgendwo tief drinnen ist bei ihnen sehr stark dieser: Wir sind doch aus dem Licht gekommen und wir sollen dort wieder zurück. Oder es muss einen Weg geben, dorthin zurück. Und namentlich also die arimanischen Wesenheiten, wo also diese Finsternis schon sehr stark ist und bei den Asurischen noch stärker, ist dieses Bewusstsein drinnen: Wir kommen aus dem Licht und es muss einen Weg geben, zu dem Licht zu finden, und eben, dass sie es aber nicht und nicht und nicht finden können, das tut ihnen so weh. Das schmerzt sie so. Und dadurch können sie auch ihr Seelisches nicht wirklich weiterentwickeln. Also gerade die Arimanischen haben eben gerade kein Seelisches. So stark ist es dort. Sie haben aber immer irgendwo den Eindruck: Der Mensch ist schuld daran, dass uns das passiert ist. Sie haben vergessen eigentlich ihren Auftrag. Das ist der Punkt. Sie haben vergessen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Sie haben es vergessen deswegen, weil jeder Kontakt mit der über ihnen stehenden geistigen Welt verloren gegangen ist. Sie spüren nur, der Mensch ragt in diese Welt hinein und es ist ihnen nicht geheuer, wie das alles zugeht. Sie wissen nur, es gibt was anderes. Sie ahnen es mehr. Wissen kann man gar nicht sagen. Sie wissen, da ist etwas. Aber sie haben keine Vorstellung davon, wie es sein könnte. Und sie leiden unheimlich darunter. Und sie haben, gerade die Arimanisch-Asurischen, sie haben kein Seelisches, an dem sie irgendwie arbeiten könnten. Also das unterscheidet sie jetzt wieder von den Schwarzmagiern, die bewusst den Weg dahin untersuchen. Eigentlich sind die Schwarzmagier in gewisser Weise, haben die einen größeren Überblick als diese arimanisch-asurischen Wesenheiten, deren Kräfte sie aber sehr wohl einspannen. Also es ist sehr verwirrend, was da alles sich abspielt im Untergrund drinnen. Und Es wurde in der Vergangenheit nicht so viel öffentlich erzählt über diese Dinge, wie dieses ganze Getriebe sozusagen da unten sich wirklich abspielt. Aber es ist jetzt die Zeit. Es ist jetzt die Zeit. Und zwar wirklich hier und jetzt, wo wir stehen. Und darum sind diese Schilderungen der Apokalypse so wichtig eigentlich und können so erhellend sein für unsere Zeit. Und was wir jetzt tun können, ist versuchen, sie zu lesen. Weil der Punkt ist halt, sie ist nicht leicht zu lesen und zu verstehen, was ist denn mit den Dingen allen gemeint. Das sind ein paar so Sätze, die ich euch das letzte Mal vorgelesen habe. Vielleicht holen wir uns nur so Bruchstücke jetzt davon heraus, um zu sehen, also wie denn das jetzt mit dem zusammenhängt, was ich jetzt angedeutet habe und dann gleich noch ein bisschen weiter vertiefen werde. Ich meine, da war ja diese Sache mit dem Tier, eben wieder mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern. Da ist also mal schon drinnen, das Ganze auch im Zusammenhang mit der Hure Babylon, von der haben wir schon gesagt, das ist so in gewisser Weise das durch die Widersacher verdorbene Astralische der ganzen Menschheit. Also alles, was an Schlimmem da drinnen ist im Astralischen, das ist im Wesentlichen durch das Bild dieser Hure Babylon gezeigt. Und was aus uns seelisch wird, ist halt dann gezeigt in dem Bild des Tieres. Also die Hure Babylon ist die Kraft, in gewisser Weise könnte man sagen, die uns immer mehr zu dem Tier formt. Oder diese Kraft, die in der Menschheit insgesamt wirkt, dass die ganze Menschheit immer mehr zu dem wird, wenn nicht was anderes entgegengesetzt wird. Also der Herr heißt ja da drinnen im 17. Kapitel, wie wir es letzte Mal gelesen haben, spricht also ein Engel zu Johannes und sagt ihm, ich will dir das Geheimnis des Weibes sagen und das des Tieres, das sie trägt und das 7 Köpfe und 10 Hörner hat. Das Tier, das du siehst, ist da gewesen. Es ist jetzt nicht da, aber es wird von neuem aus dem Abgrund emporsteigen und dann wird es seinen Untergang finden. Also, das wir haben schon gesprochen, in der atlantischen Zeit namentlich war es sehr stark einmal da, dann ist es einmal mehr verschwunden in gewisser Weise. Naja, und jetzt gehen wir langsam wieder in die Zeit hinein, wo es auftaucht. Und im ganz Großen, wenn ich jetzt große Stufen nehme, wird es auf dem 6. kosmischen Entwicklungszustand auftauchen, was bis dahin alles eben durch die Schwarzmagier, die im Dienste der sorbatischen Kräfte stehen oder sich stellen in deren Kräfte, dann wird es dort gewaltig auftauchen. Also das größte Auftauchen dieses Tieres mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern wird sein, dann auf der neuen Venus. Dort. Dort. Im 6. Unterentwicklungszustand und dort noch im 6., also wenn die Zahl 666 im ganz Großen sich erfüllt, dann wird dieses Tier ganz mächtig sein, weil dann werden, außer es läuft alles außergewöhnlich gut mit der Menschheitsentwicklung, dann wird das Tier ein ziemlicher Zwergdackel sein, aber wenn's mehr, je mehr Menschen beteiligt sind, desto mehr wird es ein riesiges Ungeheuer werden, das da ist, das im Astralischen vorhanden ist und das alles, also astralische Kräfte bedeutet, die für die gute Entwicklung völlig verloren sind, die völlig verdorben sind, die also völlig schwarze astralische Kräfte sind, wenn man so will. Die, ja, wenn man sie betrachtet, zutiefst erfüllt sind mit Schmerz, der aber paradoxerweise denen, die sich einfügen in dieses Tiersein,
dann immer weniger zu Bewusstsein kommt. Weil sie aus der Freiheit heraus dieses sich entwickeln wollen, aufgeben. Das ist eben der letzte Entschluss. Zu sagen, aus Freiheit, noch aus dem letzten Zipfel meiner Freiheit heraus. Und ja, die Freiheit ist, letztes Zipfel ist vielleicht sogar das falsche Wort, weil der Schwarzmagier entscheidet aus seiner Freiheit heraus. Der Wirkliche. Ich meine, der Lehrling dazu vielleicht noch nicht, der wird verführt dazu vielleicht, wenn er die entsprechenden Voraussetzungen mit sich bringt, ansonsten ist er ja gar nicht interessant. Aber der wirklich eine gewisse Meisterschaft drinnen erreicht hat, macht das aus seiner Freiheit heraus. Er ist nicht gezwungen durch die soratischen Wesenheiten. Er entwickelt halt sein Ich in eine ganz andere Richtung. Das heißt, Ich ist, da geht es um meine Machtfülle. Und je größer diese Machtfülle ist, desto zufriedener bin ich eigentlich. Und darum setzt er aus seiner Freiheit heraus alles daran, ein großes, schwarzes Geistselbst zu entwickeln. So mächtig wie möglich. Also es unterscheidet sich vom Geistselbst des im guten Sinne entwickelten Menschen, so wie positiv und negativ voneinander. Wo es im Positiven ganz hell ist, ist es dort das negative Gegenbild, aber es ist genauso mächtig. Es ist genauso mächtig, könnte man sagen, wie das helle Geist selbst ohnmächtig ist. Weil wir müssen denken, je mehr wir an unserem seelischen Arbeiten, an unserem astralischen Arbeiten, sozusagen zu Geist selbst wird, so entwickelt sich darin eine Kraft, die immer mehr und immer mehr bereit ist, vollkommene Rücksicht auf die Freiheit aller Menschen zu nehmen. Ja, sogar, also noch weiter zu gehen, zu sagen, wir haben die Aufgabe, diese Freiheit auch für andere Wesen, sogar für Menschen, also für Wesen, die über uns stehen, fruchtbar zu machen. Nur wir können das geben, also den Impuls zur Freiheit zum Beispiel, dass vielleicht einmal die Engelwesenheiten, die über uns stehen, etwas von dieser Fähigkeit aufnehmen können, dann können sie es nur durch uns aufnehmen. Durch das, was von oben herunter strömt, bei ihnen noch, was ja dasselbe ist, was bei uns von innen strömt, weil in Wirklichkeit die göttliche Quelle ist weder da noch dort, weder draußen noch drinnen, es ist genau dieselbe, aber fürs Bild der Hierarchien heißt es, es strömt von oben herunter und bei uns strömt es mit der Freiheit aus unserem Zentrum heraus. Und die Engel können das alles nur von oben empfangen in gewisser Weise, außer die einzige Ausnahme ist die, sie können auch das empfangen, was vom Menschen ausströmt. Das heißt, die Freiheit, die Befreiung auch der Engelwesenheiten einmal in der Zukunft wird von den Menschen ausgehen, von den Menschen, die jetzt den lichten Weg gegangen sind. Der andere Weg ist der, den die Schwarzmagier gehen, die genau das verhindern wollen. Die verhindern wollen, dass das passiert und die aber ganz aus der Freiheit heraus alles daran setzen, eben die Freiheit auszulöschen. Und ihre Belohnung dafür ist die gewaltige Macht, die sie haben. Diese Macht, die sie dann eben ganz ausüben im Dienste, also unter dem absoluten Kommando natürlich, wenn man das so ausdrücken will, der soratischen Wesenheiten, also sie fügen sich ein in deren Weltenplan. Dort könnte man wirklich von einem Weltenplan im klassischen Sinn sprechen. Also jedenfalls zielen diese soratischen Wesenheiten darauf ab, das hat darüber mal schon gesprochen, eigentlich eine in ihrem Sinne perfekte Welt zu schaffen. Aber das heißt eine Welt, die einen Idealzustand darstellt, wo alles funktioniert, jede Wesenheit ihren fixen Platz hat und der kann sich aber auch nicht mehr ändern. Jeder ist dann ein Rädchen in dem Ding und jeder erfüllt seine Aufgabe. Und die Maschinerie, ich brauche bewusst das Bild der Maschinerie, die funktioniert wie geölt. Und es ist natürlich eine sehr, sehr dynamische Maschinerie. Sie hat alle möglichen Zaubertricks auf sich. Also man darf sich das nicht so wie eine Uhr vorstellen oder so eine einfache Uhr, nur die Zeiger, die kreisen ewig herum. Jeden Tag dasselbe, es tut sich nichts Neues, sondern es ist ein so komplexes Getriebe, sage ich mal, geistiges Getriebe, dass da sehr wohl immer wieder scheinbar Neues, Erstaunliches entsteht, aber eigentlich ist es alles vorherberechenbar drinnen. Alles ist angelegt drinnen, von Haus aus. Also eine Welt, in der im Grunde nichts Unvorhersehbares mehr passieren könnte. Und die soratischen Wesenheiten wären natürlich, also die Spitze der soratischen Wesenheiten, die einzigen, die den vollen Überblick über den Gesamtplan hätten. Aber jeder einzelne Schwarzmagier zum Beispiel, der da drin ist, hat einen Überblick über seinen Plan. Er hat das Wissen über seinen Teil, den er ausfüllt und den er mit absoluter Macht. Das gibt ihm das Gefühl der Machtfülle, das komplett kontrollieren zu können. Also, das heißt, Menschen, die, ja, die so einen Kontrolltrieb haben, sind sehr geeignet, sich in das soratische Fahrwasser zu geben, die einfach immer drin haben. Ja, aber warte, ich muss schauen, muss genau aufpassen, dass alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und wenn da einer nicht spurt drinnen, der stört meinen Plan, macht den plötzlich einmal wieder unberechenbar, das lasse ich nicht zu. Und ich muss das ständig kontrollieren. Habe kein Vertrauen zu dem, was unten ist, sondern ich gebe meine Befehle. Und vertraue darauf oder kann darauf bauen, dass der genau die Kräfte hat, die dazu passen, diese Aufgabe, die ich ihm gebe, zu erfüllen. Und so geht es Stufe für Stufe weiter. Aber man darf sich das nicht jetzt vorstellen, als eine Welt, die nicht funktioniert. Es ist auch nicht einmal wirklich ein Chaos in unserem Sinn, sondern sie ist überperfekt geradezu. Und sie ist trotzdem berechenbar, sie ist endlich damit in gewisser Weise. Also, weil irgendwann erschöpft sich's und es wird sich ewig das Gleiche wiederholen, auch wenn das jetzt endlose Zeitläufe sind. Aber es gibt in dieser Welt keinen, Gott sei Dank, naja, Gott sei Dank haben wir nicht, Sora sei Dank, in dieser Welt keine neuen Einschläge mehr, die alles durcheinander bringen. Das ist nämlich das, was die soratischen Wesenheiten am meisten fürchten, am meisten hassen, dass diese schöpferischen Einschläge jetzt nicht nur kommen da von einer Gottheit da oben, die sie gerne selber wären, sie sind so ein Bild, wollen eine Gegengottheit sein sozusagen, aber da sind jetzt noch namentlich eben die Menschenwesen drin, aus denen etwas Unvorhersehbares aus jedem Einzelnen hervorbrechen kann, eine Katastrophe. Ein Zahnrädchen, das sagt, ich will jetzt, aber die eine Zacke soll länger sein und die andere kürzer. Die ganze Maschinerie, es ist ein Bild jetzt natürlich, aber die ganze Maschinerie kann nicht mehr funktionieren oder meine hat ein Schnörksel drinnen. Katastrophe, kann ich nicht zulassen. Die müssen genauso sein, wie sie auf dem Platz zu sein haben, Ende. Da gibt's nichts anderes. Und also daher in gewisser Weise fürchten sie den Menschen, weil der wirklich freie, schöpferische Mensch würde diese Welt ganz durcheinander wirbeln und nimmt ihnen eigentlich was weg. Weil alles, was wir schöpferisch umgestalten, ist sofort entzogen damit den Zugriff der soratischen Wesenheiten. Also wo immer wir schöpferisch tätig sind, nehmen wir ihnen etwas weg. aus dem. Und wo wir einfach nur mehr reproduzieren zum Beispiel, füttern wir sie. Ist Teil auch unserer Kultur jetzt, muss auch so sein. Ich meine, ja, selbst wenn wir jetzt die Sendung aufzeichnen und dann kann man es 10-mal, 100-mal, 1000-mal abspülen, eigentlich ist es auch Futter für diese Wesenheiten. Auch. Also dem entkommen wir gar nicht einmal. Nur wir müssen dann sagen, ja okay, man kann sich das nachher noch einmal anschauen, aber eigentlich es zählt immer nur das, was jetzt hier passiert, der Impuls, den er aufnimmt. Und wenn es jetzt jemand später anhört, wenn er es so aufnimmt, dass er schöpferisch was macht und nicht sagt, warte, ich bitte, damit sage ich jetzt nichts gegen die Transkription, ich schreibe das jetzt auf, Wort für Wort, und das lerne ich jetzt sozusagen auswendig und jetzt weiß ich, wie das ist und so und nur so soll es sein, dann füttere ich die da unten. Wenn ich sage, das sind spannende Anregungen, aber es kommt darauf an, was tue ich damit. Wie sag's ich sozusagen, wie setze ich es im Leben um? Und es gibt mir nur eine Anregung dazu. Dann arbeite ich den soratischen Wesenheiten entgegen. Also so kleine, unscheinbare Dinge sind es einfach, wo wir immer wieder, also überall dort, wo wir etwas individuell ergreifen und schöpferisch umgestalten, dort treten wir an gegen die soratischen Wesenheiten. Wirklich, also gegen die ärgste Front treten wir da an. Und auf dem Weg helfen wir unter Umständen noch den anderen Widersachern, die abkommandiert wurden und die eigentlich zurück wollen, nur selber nicht einmal wissen, wo sie hin zurück wollen, weil sie es vergessen haben. Es ist sozusagen aus ihrem Gedächtnis gelöscht, weil sie einfach nicht zugreifen können auf die Welt, aus der sie gefallen sind oder aus der sie abkommandiert wurden. Aber sie können wieder dorthin kommen. Und dann, eben weil sie in der Auseinandersetzung mit den Menschen unheimlich viel lernen können, dann werden sie die Ersten sein, ich habe das schon gesagt, die Freiheit entwickeln können. Weil die haben sie auch nicht, die Widersacher haben sie auch nicht. Auch der Luzifer, wenn man sich so denkt, eine Mysterien, dann ja, irgendwie klingt das so menschlich, ja, der Luzifer hat diese Intention, dieses will er machen, dieses, ja, eigentlich kommt er wie ein ganz freies Wesen vor. Beim Luzifer ist ein bisschen ein Hauch sowieso schon am Anfang da. Aber das eigentliche, wirkliche, dass diese Freiheit aufblüht, das kommt durch den Menschen. Durch den Menschen, der freiwillig jetzt sich und bewusst mit ihm auseinandersetzt und ihm sozusagen den richtigen Weg weist, dann zündet am ersten bei den luziferischen Wesenheiten die wirkliche Freiheit. Bei den Arimanischen ist es schon ein bisschen schwieriger, die sind schon ein bisschen verbohrter. Die sind eigentlich schon ziemlich in so einen Mechanismus hineingeraten und erst recht die asurischen Wesenheiten. Also das heißt, die haben auch eine gewisse starke Nähe entwickelt zu den soratischen Wesenheiten, ganz klar, das sind sozusagen gerade bei den Asuras die nächsten Nachbarn und die färben halt ein bisschen ab auf sie. Weil ursprünglich hatten sie das nicht, aber gerade die Arimanischen und Asurischen sind sehr stark in den Sog dieser soratischen Wesenheiten gekommen und leiden auch darunter letztlich, ohne zu wissen, wie das alles zugeht. Sie werden erst durch den Menschen erfahren, was wirklich mit ihnen passiert ist. Und sie werden es erfahren dadurch, dass der Mensch ihnen den Weg zur Erlösung eröffnet. Ja, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns und das hat noch Zeit, wird nicht so schnell passieren. Aber wir können viele dieser Wesenheiten erlösen, ansonsten gehen die halt auch alle mit in das soratische Reich. Das nicht schaffen, beziehungsweise wo wir es nicht schaffen, sie herauszuführen, die gehen auch dort mit. Also das heißt, es wird diese achte Sphäre, die sich dann einmal wohl bilden wird, eben weil wir die soatischen Wesenheiten selbst nicht erlösen können. Die gehen sicher diesen Weg. Ich meine, es kann sein, dass sie letztlich aus der ganzen Entwicklung so ausscheiden, wie sie vorher hineingekommen sind. Dann nehmen sie eben, würden sie gar nichts mitnehmen. Also wenn alle Menschen angenommen verweigern würden, letztlich dorthin mitzugehen, dann hätten sie verloren. Dann hätten sie also eine lange, lange Entwicklung mitgemacht und würden am Ende genau wieder dort stehen, wo sie am Anfang waren. Aber es ist halt zu befürchten, dass doch einige, hoffe ich, nur Menschen mitgehen in dieses Reich und damit aber auch eben dann asurische, ahrimanische Wesenheiten zumindest mitziehen dort hinein. Dann gehen die auch verloren für unsere Entwicklung, obwohl sie eine wichtige Aufgabe für die Zukunft eben hätten, nämlich die ersten, unter Anführungszeichen, nichtmenschlichen oder übermenschlichen geistigen Wesenheiten zu sein, die der Freiheit teilhaftig werden. Also die wären die Ersten. Die wären die Ersten. Und dann erst kommen die regulären Engelhierarchien, in die sich aber diese Wesenheiten, die ahrimanischen und asurischen, auch hoffentlich ein Teil von ihnen zumindest, weil die sind natürlich besonders gefährdet, weil die sind am allernächsten an den soratischen dran. Aber an uns Menschen liegt es, dass eben solche ahrimanischen, asurischen Wesenheiten aufsteigen und die Lehren dann, die ahrimanischen Lehren, die Erzengel, würden die Erzengel lehren, auch diese Freiheit zu entwickeln, im gemeinsam mit den Menschen, gemeinsam mit den Menschen würden sie es lernen. Und das verändert die ganze Welt der geistigen Hierarchien über uns. Und das heißt, in der Zukunft wird das einmal anders ausschauen. Ja, das wird nicht schon am Ende der Erdentwicklung sein und auch noch nicht am Ende des neuen Jerusalem, also der nächsten kosmischen Verkörperung. Ende des Venus-Zustandes, wenn wir über die berühmte 666 hinweg sind, könnte es so richtig in Schwung kommen. Da könnte es so richtig in Schwung kommen. Vorher werden es Einzelne sein. Es werden die als erstes halt unter den Erzengeln sicher die großen, die führenden Erzengel sein, die durch ihren ganzen Einsatz, durch ihre Erfahrungen auch, die sie insbesondere auch mit den Widersachern und mit den Menschen haben, die halt dann als Erste die sind, die auch nach den ahrimanischen, asurischen Wesenheiten eben auch dieser Freiheit teilhaftig werden, Schritt für Schritt. Und wo dann wirklich also eine immer breitere Schar von geistigen Wesenheiten entsteht, zu denen dann eben auch wir Menschen gehören. Ich meine, wir Menschen stehen, wenn wir uns regulär entwickeln, also regulär heißt, ich schlafe nicht ein beim Reden, hoffe, aber jetzt musste ich gehen dann kurz, dass wir Menschen eben auf der nächsten planetarischen Entwicklungsstufe, also auf dem neuen Jerusalem, im Grunde Engelstufe oder eine den Engeln vergleichbare Stufe erreichen, nur wir sind ganz anders eben als die jetzigen Engel dann. Es ist, man muss eben unterscheiden immer zwischen den Wesenheiten und den Hierarchiestufen. Man kann sich das so wie eine Treppe oder was oder eine Pyramide vorstellen, wo man hochklettert und die jetzigen Engelwesenheiten stehen halt eine große Stufe über uns und während der nächsten kosmischen Verkörperung werden die jetzigen Engel eine Stufe höher steigen. Und wir sind dann auf der Stufe, auf die sie jetzt stehen. Wir steigen auf diese Stufe hinauf. Also das, ja, und eben die Engelwesenheiten, Erzengelwesenheiten und so weiter, die also in sehr enger Beziehung zu uns stehen, also namentlich eben der Schutzengel, wenn man so will, also die Engelwesenheit, die uns jetzt seit unserer ersten Inkarnation auf Erden begleitet, um uns zu unterstützen, ja, wie soll ich sagen, den Überblick zu behalten über unsere Inkarnationen, weil wir es halt aus dem Ich-Bewusstsein noch lange nicht können oder viele noch nicht können. Die also in enger Beziehung zum Menschen steht, die aber unmittelbar dadurch auch immer wieder miterlebt, was ist das mit der Freiheit des Menschen? Ich kann das zwar nicht, aber ich kann das vom Menschen lernen. Die das am unmittelbarsten spüren. Und wozu auch sich Folgendes zu bedenken ist, wir befreien und geben den Engelwesenheiten nämlich jetzt schon einen gewissen Luftraum, je mehr wir die Aufgaben, die jetzt noch der Schutzengel für uns erfüllt, je mehr wir die selbst übernehmen. Ich habe gesehen, es ist jetzt schon 9 Uhr, aber wir haben ein bisschen später angefangen, weil vorher so ein langes Vorgespräch war. Also erlaubt mir noch bitte ein paar Minuten beim eigentlichen Thema zu sein. Also diese Schutzengelwesenheit, in dem Maße, in dem wir unsere Freiheit ergreifen und damit das tun, wozu wir eigentlich auf Erden da sind, umso mehr entlasten wir sie, umso mehr haben sie eine Chance, höher aufzusteigen und etwas mitzunehmen, eben auch von diesem Freiheitsimpuls des Menschen. Jedenfalls, also ein deutliches Wissen davon einmal, was ist denn diese Freiheit, weil durch uns erleben sie es tagtäglich sozusagen, überall dort, wo wir immer wieder mal aus einem freien Impuls tätig sind. Und eigentlich können wir gar nicht anders, als immer wieder aus einem freien Impuls tätig zu sein. Selbst wenn man noch so ein verbohrter, trockener Mensch sein, der sagt, mein Leben ist geordnet, ich mache jeden Tag das Gleiche und ich weiß genau was und was anderes interessiert mich nicht. Ich möchte immer so sein, wie ich jetzt bin und aus. Trotzdem, wir schaffen es gar nicht einmal, unschöpferisch zu sein. Unser Ich ist eben so, dass es, selbst wenn es uns gar nicht auffällt, wir sind es. Und wenn wir, mit Handschrift machen wir halt nicht mehr viel, beim Tippen wird es uns schon erschwert, dass wir den individuellen Anschlag haben wir vielleicht noch, aber in der Schrift schlägt sich's dann nicht mehr wieder, da schlägt der Ariman zu halt und verfestigt es. Aber in der Handschrift zum Beispiel, selbst wenn sie gut erkennbar ist, die persönliche Handschrift, schaut sich's genau an, trotzdem sind nicht alle Buchstaben immer genau gleich und reproduzierbar. Sondern sie haben immer wieder, zwar sofort wiedererkennbar, aber eine kleine Nuance ist anders. Und da lebt die ganze Seele und das ganze schöpferische Ich des Menschen drin. In diesen winzigen Abweichungen drinnen. Und wenn ich erst recht so tolle Übungen mache, wie sie Steiner vorschlägt, ja, versuch einmal ganz bewusst deine Handschrift zu ändern. Versuch, eine andere Handschrift dir zuzulegen. Das ist schwer, weil wir viel in der Gewohnheit drinnen haben. Und die Spieler waren mir dadurch sehr klein geworden. Aber versuch einmal eine andere Handschrift dir anzuüben, anzueignen. Probeweise. Es muss ja nicht bleiben. Schon alleine sowas zu üben, das ist eine ganz tolle Sache. Also, aber wir können das im Kleinen, wie gesagt, tun wir es unbewusst immer. Wir können gar nicht anders. Wir sind eben nicht so präzise, wie es ein Computer oder ein Drucker kann, der halt den Buchstaben, außer er ist ein bisschen dreckig drinnen oder so, dann macht er vielleicht ein bisschen da ein Fleckerl mehr, ein Fleckerl dort. Aber es ist fast identisch. Ganz geht ja in der physischen Welt nicht. Wirklich exakte Kopien gehen ja in unserer Erdenwelt gar nicht, interessanterweise. Wie sagt das? Ich glaube, der Leibniz ist das so schön, der das sagt. Also, wenn zwei Dinge vollkommen identisch sind, sind sie ein und dasselbe Ding. Also alles, was es in unserer Welt geben kann, wenn man sagt, es gleicht ein Ei wie das andere. Ja, aber eben mit den kleinen Unterschieden, die drin sind. mehr gleichen als ein Ei dem anderen geht nicht. Auf dem ersten, zweiten, dritten Blick schauen sie gleich aus. Aber das eine ist ein bisschen größer, das andere ein bisschen kleiner, ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Vom Inneren rede ich gar nicht. Wirklich identisch sind sie nicht. Es gibt keine identischen Kopien in unserer Welt hier. Wenn es die gäbe, dann wäre es das geistige Urbild. Das bleibt gleich, aber das bleibt dann letztlich auch nicht gleich, weil im Zug der Evolution verändern sich die Eier auch. Und werden irgendwann mal anders sein, als sie heute sind und waren in der Vergangenheit anders. Also da ist alles in Bewegung in unserer Welt. Und das können wir hineinbringen. Aber das Große ist also die Engelwesenheiten, denen wir nicht helfen, höher zu steigen, weil wir uns selber nicht entwickeln wollen, also möglichst wenig selber tun wollen und nicht die Aufgaben übernehmen, die wir eigentlich schon von ihnen übernehmen sollten, die ziehen wir herunter. Die ziehen wir herunter. Und da besteht die große Gefahr, dass die in das Reich der Widersacher hineingezogen werden und damit letztlich in allerletzter Konsequenz, also in den Sog der sarvatischen Wesenheiten kommen, in denen sie es von selbst sonst nie kommen würden. Und weil die regulären Engel eigentlich, die sind in keiner Gefahr, jetzt von den luziferischen, ahrimanischen, asurischen Wesenheiten irgendwie in die Gegenrichtung gezogen zu werden, also nach unten gezogen zu werden. Von sich aus haben sie keine Gefahr. Das Einzige, was sie hinunterziehen kann, sind wir. Wir ketten sie nach unten und wir verbinden sie sozusagen mit diesen Wesenheiten dadurch. Durch uns erleben sie so etwas wie eine Art Schwerewirkung, könnte man sagen, indem sie also dorthin gezogen werden und dann tatsächlich eben sich in die Reihe der Widersacher einfügen und im Extremfall sogar wirklich in dieses sarvatische Reich mitgehen könnten. Also das betrifft insbesondere die Engelwesenheiten im kleineren Sinn, also Engelhierarchien ist ja alles bis zu den Seraphim hinauf, also darüber ist dann nur mehr die Trinität, aber im engeren Sinn sind die Engel, die Erzengel und die Urengel. Die sind ja ganz eng verbunden mit unserer Menschheitsentwicklung, die haben uns begleitet von Anfang an, weil sie selber die Menschheitsstufe durchgemacht haben auf früheren kosmischen Verkörperungen unserer Erde. Und die können wir durch unsere Versäumnisse hinunterziehen. Also den Schutzengel sozusagen, wenn man will, also den uns leitenden Engel, der für uns also die Aufgaben übernimmt, die geistigen, die wir noch nicht können, den können wir hinunterziehen. Wenn wir den hinunterziehen, dann wird die Erzengelwesenheit zu der diese Engelwesenheit sich zugehörig fühlt, auch zurückgehalten, weil die sollte längst schon unterstützt werden von der Engelwesenheit. Aber nein, geht nicht, weil sie wird gebraucht durch den Menschen unten. Der Mensch lässt sie nicht los. Und er lässt sie dadurch nicht los, dass er einfach verweigert, gewisse Kräfte zu entwickeln, die jetzt an der Zeit wären. Dann ziehen wir sie hinunter und das geht weiter auf die Erzengel und das geht im schlimmsten Fall weiter bis in den Bereich der Urengel. Und es gibt ja aus allen diesen drei, die jetzt die Widersachermächte, die wir haben, die luziferischen Wesenheiten sind ihrem Ursprung nach gefallene Engelwesenheiten. Die ahrimanischen Wesenheiten sind sozusagen gefallene Erzengelwesenheiten. Und die Asuras sind gefallene Urengelwesenheiten, wenn man es so nennen will. Und sie sind es deswegen, weil sie eben eng mit unserer Menschheitsentwicklung zusammenhängen. Und das kann sie in der Zukunft gewaltig verschärfen. Also in allen diesen Bereichen, auch in den Bereichen der jetzigen Engel, Erzengel, Urengel, könnte es passieren, dass durch den Einfluss des Menschen, wenn er also eine andere Entwicklung, eben nicht die Entwicklung zur Freiheit hin, sondern die Entwicklung zu den sarvatischen Mächten hin anstrebt, dann können welche von dort in die Reihe der Widersacher hineingezogen werden. Also Und das, also das ist ein sehr, sehr weites Feld. Ich erinnere euch nur an eine meiner Lieblingszeichnungen, will ich nicht sagen, aber eine ist eigentlich erschütternde Zeichnung von Steiner, die sehr, sehr schwer zu entziffern ist, wenn man nicht dazu sagt, worum geht es da eigentlich. Es ist ein weißer Kreidekreis und dann ist ein grüner gebogener Strich, der nach unten geht und der gelbe, der nach oben geht. Und das ist die Scheidung der Geister im Reich der Engel eigentlich. Wir ziehen die Engelwesenheiten hinunter, dadurch, dass wir uns nicht genügend entwickeln, dass wir etwas versäumen. Also da geht es gar nicht um böse Absichten oder was. Ach, ich will euch hinunterziehen oder ich will mich verbinden da unten, sondern nur zu sagen, geistige Entwicklung, ich will mein Bier haben und meinen Schweinebraten haben, bei uns sagt man Schweinsbraten im Wienerischen, was auch immer. Oder ich will nur das feinste vegane Essen haben, das ist mir das Wichtigste. Das kann genauso schlecht sein, wenn ich nur darf. Aber wegen meiner Gesundheit, wegen meiner Ding, wegen meinem, ist ja oft in Wahrheit auch ein versteckter Egoismus drinnen. Dann arbeite ich nach unten. Dann ziehe ich nach unten und das hat die Folge, dass eben Engelwesenheiten und so weiter auch nach unten gezogen werden. Und halt je tiefer es hinuntergeht, desto stärker wird die Sogkraft. Und natürlich, die seraphischen Wesenheiten sind ja hochentwickelt, sind also jetzt zumindest die Kerntruppe davon, also auf derselben Stufe wie die Elohim, also die Schöpfergötter jetzt unserer Erde, also das sind schon sehr mächtige Wesenheiten. Und die haben daher eine sehr, sehr starke Sogkraft. Also wenn eine geistige Wesenheit, die jetzt auch über uns steht, nur an einem Zipferl wo angekratzt ist, dadurch, dass der Mensch eben etwas versäumt, dann werden sie anfällig dafür. Dann werden sie anfällig dafür, dort hinuntergezogen zu werden. Und es geht wirklich so weiter, dass am stärksten gefährdet sind die Schutzengel sozusagen, wie wir sie nennen, also die uns begleitende Engelwesenheit. Und wenn die wirklich erfasst wird dadurch und hinuntergezogen wird, weil wir hartnäckig verweigern die Entwicklung, dann ziehen die nächsthöhere mit. Und dann fangen die dort zu kratzen an. Und das sind dann Widersacher, Mächte, die letztlich aus ihnen werden, aus diesen Engelwesenheiten, die stark genug sind, jetzt auch die Erzengel hinunterzuziehen. Und das geht einmal hinauf, zumindest bis zu den Urengeln, in letzter Konsequenz, wenn man so will. Und alle diese Dinge hängen also jetzt mit diesem Abgrund zusammen und darum ist der, ja, wie soll ich sagen, düsterer, dunkler, gefährlicher, als man so aufs erste Lesen sich denkt. Wenn man sehr viel zwischen den Zeilen lesen, dann sieht man also, dass da wirklich die Weltentwicklung im Großen in Gefahr ist. Und dass also die Entwicklung ganz anders weitergehen könnte. Also, und ich sage das darum aber jetzt nicht, um euch alle zu schrecken oder um uns zum Verzweifeln zu bringen, sondern das Großartige daran ist, dass die Gottheit, die Trinität, der Christus, die Vatergottheit, der Heilige Geist, wenn man es so nennen will, all das riskieren, um den freien Menschen hervorzubringen, weil es keinen anderen Weg gibt, als das diese Möglichkeiten offen zu lassen. Also es ist damit nicht nur die Erdenschöpfung riskiert, es ist also für die weite Zukunft riskiert, dass alles in eine andere Richtung geht. Und im Extremfall würde es so sein, dass also die ganze Entwicklung sich konzentriert auf eine riesige sauratische Welt, das heißt auf eine riesige achte Sphäre und der Rest verkümmert. Das wäre also der absolute Extremfall. Das wäre der absolute Extremfall natürlich. Das wird mit Sicherheit nicht passieren. Weil so wie die Gottheit zu uns Zutrauen hat, dürfen wir auch Zutrauen zu den Menschen haben. Das ist das Wichtigste. Trotz all der Fehler und Verfehlungen, die passieren. Weil wir haben schon gesagt, es irrt der Mensch, solange er strebt mit den Worten Goethes. Und die Irrtümer sind die Basis dafür, für die Zukunft aus der Freiheit das Richtige zu tun. Also wir lernen diese Freiheit an den Fehlern, die wir machen. Und das aus der Freiheit heraus zu überwinden. Immer mehr. Und wir werden immer mehr dadurch auch mit dem Christus gemeinsam Herr unseres Karmas werden. Das heißt, wir werden ganz wach bewusst sehen, was unsere nächste Aufgabe ist, was wir an den Fehlern, die passiert sind, aufzuarbeiten haben, und wir werden das tun. Und die Gottheit hat vollstes Vertrauen zu uns. Sie hat im Grunde sich so in die Ohnmacht begeben, dass sie das Schicksal der ganzen Schöpfung im Grunde so gesehen in unsere Hände legt, weil wir entscheiden, wie weit es gut gehen kann oder wie weit es vielleicht ganz daneben geht. Das liegt in unserem Ich drinnen. Also das menschliche Ich ist etwas völlig, völlig Neues, völlig Einzigartiges. Und im Vergleich zum Ich, das auch die Elohim hatten, die so weit über uns stehen, sie hatten alles das nicht. Sie hatten diese Freiheitsmöglichkeit überhaupt nicht. Und von den Engelwesenheiten darunter brauchen wir nicht reden, aber auch die, die über den Elohim stehen, haben sie nicht. Und was mit der Schöpfung des Menschen einfach bezweckt, ist ein blödes Wort, aber was der Wunsch der Gottheit ist oder der Wille der Gottheit ist, die Möglichkeit zu schaffen, eben dass im Grunde die ganze Hierarchienwelt eine andere wird dadurch, sich verwandelt, dass letztlich die ganzen Hierarchien der Freiheit, dass die Freiheit für sie zugänglich wird. Also eine völlig neue Welt, aber damit, dass das so im großen Stil kommt, damit gehen wir wirklich schon hinaus über die 7 kosmischen Entwicklungsstufen, von denen wir gesprochen haben. Da gehen wir zumindest schon in eine 8. Stufe hinein, eine 8. Sphäre, aber jetzt die lichte 8. Sphäre. Das heißt, dort, wo dann die Menschheit oder die Menschen selber auf der Stufe der Elohim stehen werden und aufgerufen sind dazu, selbst einen ganzen Kosmos zu schaffen. So wie es die Elohim mit unserer Welt getan haben. Aber ein Kosmos, der ganz anders ist, weil er aus der absoluten Freiheit heraus der Wesenheiten gestaltet ist, die es dann machen eben wir, wenn wir dieses Ziel erreichen. Das ist also jetzt weit, weit in die Zukunft. Wir brauchen uns jetzt nicht für den Kopf darüber zu zerbrechen, wie das genau gehen soll. Dazu müssen wir noch sehr, sehr viel lernen. Aber das ist, wenn man so will, im Weltenplan der Gottheit drinnen. Aber das ist eben nicht dieser fertige Plan der sauratischen Welt, sondern einer, der hingeht, in diese Offenheit hinein zu warten, was jeder einzelne Mensch dazu beiträgt. Dort geht die Zukunft hin. Aber damit möchte ich es jetzt wirklich gut sein lassen für heute. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, dass der wirkliche Vortragstext auch wieder so im Rahmen der 2 Stunden ungefähr ist. Für die lieben Leute vor allem auch das transkribieren müssen. Und irgendwann wird es dann sehr, sehr schwierig, mühsam, wenn es so lang ist. Bis zum nächsten Mal. Danke, meine Lieben. Ja, jetzt muss ich euch schnell noch einmal sehen. Habt eine schöne Woche, kommt durch die heiße Zeit durch. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Baba. Danke, lieber Wolfgang. Servus, Wolfgang, grüß dich. Danke, danke, Michaela, servus.
Dankeschön. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Gute Nacht.
Gute Nacht, gute Nacht. Alles Liebe. Danke, Frau Soar. Good night, Sarah.
Good night.
So, ich bin draußen. Baba.